Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Ich habe heute die Freude, mit einem Mann zu sprechen, der genauso, wenn nicht noch ein größerer Filmliebhaber ist wie ich. Aber er liebt Filme und Serien nicht nur zum Gucken, er inszeniert, produziert und dreht sie auch noch mit purer Energie und Leidenschaft. Antikörper, Pandorum, Slöborn, Dogs of Berlin, Chiller of Duty, um nur einige zu nennen, gehören alle zu seinen Filmen, die er gemacht hat. Wir könnten uns jetzt stundenlang über die Materie unterhalten. Ich muss nur schauen, dass das nicht ausufert heute. Seit Jahren gehört er zum festen Bestandteil der deutschen Regisseurriege und hat auch einige Zeit in Hollywood verbracht. Ob das wirklich der Traum eines jeden Filmschaffenden sein sollte, erzählt er uns hoffentlich gleich. Wie schön, dass du da bist, Christian Alward. Moin! Christian.
Moin. Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Also das nur mal ein kleiner Auszug aus dem, was uns alles erwartet, weil du hast ja wahnsinnig viel gemacht. Aber direkt die allererste Frage. Welches ist der Film deines Lebens und warum?
Der Film meines Lebens oder mein Lieblingsfilm?
Ja, also das kann man ja mixen miteinander. Ne? Also es gibt ja Filme, die sind bestimmt so Liebling und Film des Lebens. Aber sag doch erstmal.
Also mein Lieblingsfilm ist einfach, weil man das so oft gefragt wird und ich tatsächlich mit dem besonders viel verbinde und besonders oft gesehen habe, ist Blade Runner, also der von 82. Ich habe aber jetzt echt auch im Nachdenken über dieses Gespräch, was wir führen werden, weil ich das ja auch im Vorfeld gefragt wurde, überlegt und habe gemerkt, dass mir es jetzt mit 46 wesentlich schwerer fällt, da noch eine direkte Antwort zu geben, als noch vor 20, 30 Jahren, als man so gestartet ist und hatte so flammende Lieblinge. Und inzwischen ist es so, ich hole auch immer mehr nach, ich schließe meine Lücken, ich gucke Filme aus den 10er Jahren, also 1910er Jahren, 1920er Jahren, 50er Jahren, die man immer so gehört hatte als Titel, aber nicht kannte. Und ich entdecke immer wieder Neues. Und ich hätte Schwierigkeiten, 20 Lieblingsfilme zu nennen. Also es ist wirklich, es gibt so viel unterschiedliche Dinge. Ich komme mir inzwischen vor, witzigerweise jetzt im mittleren Alter, komme ich mir vor wie so ein Kind im Süßigkeitswarenladen, dass man sich gar nicht entscheiden kann, was man jetzt will. Also es gibt wirklich Der weiße Hai, Alien.
Oh, dazu muss ich dir was erzählen. Ich habe letztens, das ist ja auch rar gesehen, genauso wie bei dir, ein Wochenende mal ohne Arbeit oder irgendwas anderes verbracht. Und da habe ich gesappt im Fernsehen und da lief Der weiße Hai 1, 2 und 3 hintereinander. Ich habe sie alle hintereinander mir reingepfiffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2 und 3 werden immer absurder, aber der erste ist immer noch ein Klassiker. Großartig.
Ja, der erste ist ein perfekter Film, finde ich, wie bis heute, den man auch sich fürs Handwerk angucken sollte, immer wieder als Regisseur. Aber wie gesagt, es geht ja noch viel weiter. Dann Wings habe ich neulich gesehen, war total platt, was die da gemacht haben, 1924 oder 25, also auf jeden Fall 12 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ist so top inszeniert, dass du denkst, das haben wir heute noch, das Niveau. Wir haben das nicht übertroffen in über 90 Jahren. Also es ist wirklich, wird immer schwerer. Umso mehr man entdeckt, umso mehr verschiedene Richtungen man entdeckt. Musical, Western. Ich bin wirklich da, hab's nochmal so eine zweite Liebe jetzt, seit ich dieses Lückenfüller-Programm gestartet habe. Wenn ich die Sachen jetzt nicht gucke, gucke ich sie nie wieder in meinem Leben.
Das stimmt, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Film, den du ja eben gerade genannt hast, Blade Runner. Auch wenn du jetzt, sag ich mal, deine Lücken füllst, ist das ja immer noch ein Film, der dich geprägt hat in der einen oder anderen Weise. Also toll besetzt, Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah. Von Ridley Scott, der selber ja über den Film sagt, das ist eigentlich so der kompletteste und beste Film, den er jemals gemacht hat. Stellen wir jetzt mal so in den Raum. Aber ich finde den wirklich großartig. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man sich nochmal über die Geschichten Gedanken macht, ne? Also 1982 hergestellt, im Jahre 2019 spielt. Also was für eine apokalyptische Situation eigentlich dann. Und es geht im Prinzip um vier sogenannte Replikanten, ne? also gentechnologisch hergestellte Menschen, die den Aufstand proben und Harrison Ford als der Blade Runner Deckard, der sie sozusagen zur Strecke bringen soll. Und am Ende verschwimmt ja alles ein bisschen miteinander. Was hat dich denn an dem Film so beeindruckt? Weil wenn man ihn sich anschaut, ne, düster, es regnet ganz viel, ist ja jetzt nicht unbedingt ein fröhlich stimmender Film. Was fandst du denn an dem Film so großartig oder was hat dich daran so beeindruckt?
Also der Film hat mehrere tickt viele Boxen von Dingen, die ich einfach liebe. Also das allererste ist Atmosphäre. Ich finde, dass es unfassbar gut gelingt, einen in eine eigene Welt zu entführen, die eine eigene Atmosphäre hat, die sich einfach echt anfühlt. Also wenn ich den Film gucke, glaube ich ihn, weil das Production Design, die Musik, das Sound Design, die Art und Weise, wie die Schauspieler spielen, es fühlt sich an, als ob ich so ein Fenster in eine Welt bekomme, die gar nicht existiert. Also eine ausgedachte Welt, die sich trotzdem total glaubwürdig anfühlt. Und dann, was ich auch mag, gerade wenn man eine fremde Welt entwirft, ist was ich jetzt in modernen Filmen oft vermisse, ist, dass in dieser Welt eine Geschichte erzählt wird, ohne dass die über diese Welt ist. Das heißt, es wird nicht gleich, ich sag jetzt mal, ohne dass ich den Film schlecht finde, aber nicht gleich der Neo gesucht, der diese Welt beendet, wie jetzt in dem zum Beispiel der Fortsetzung, die jetzt rausgekommen ist, oder die Weltverschwörung aufgedeckt, sondern Deckard ist einfach ein kleiner Blade Runner, ein kleiner Cop, der seine eigene Film-Noir-Geschichte bekommt, fast so wie wenn man in 40er-Jahre Detective-Thriller guckt. Der ist ja auch in der Bildgestaltung stark daran angelehnt. Und er hat diesen Job und dieser Job ist eine kleine Geschichte. Es werden nicht 10 Leute drauf angesetzt, nicht das ganze Polizeirevier, sondern wird ihm einfach gesagt, du machst es schon. Mhm. Und anhand dieser kleinen Geschichte werden aber die ganz großen Fragen des Lebens eröffnet. Nämlich zum Beispiel, warum sterben wir und wie ungerecht ist es, dass wir sterben? Und wollen wir nicht unser Leben verlängern? Und könnten wir unserem Schöpfer gegenübertreten? Und was, wenn wir unserem Schöpfer gegenübertreten könnten, würden wir sagen? Würden wir das überhaupt aushalten?
Aber ist das etwas, was du auch direkt schon verstanden hast? Oder ist das etwas, was kam mit dem häufiger Gucken und mit der Faszination zu diesem Film?
Also ich finde, der Film lädt einen direkt ein, von der ersten Szene an, das Hirn einzuschalten und mitzudenken und über die Implikationen nachzudenken, wenn vor allen Dingen an der Figur von Rachel, weil sie ist ja der Katalysator für seine Veränderung. Mhm. Ne? Also für ihn sind es einfach Maschinen und nicht Menschen, was auch wieder, deswegen der Film hat so viel, was auch wieder, es gab immer wieder Glaubenssysteme mit minderen Menschen und überlegenen Menschen und er hat eigentlich den Job und ist auf der Seite des Gesetzes, mindere Menschen, nämlich künstliche Menschen zu töten und stellt alles in Frage aufgrund dessen, dass er sich fragt, was eigentlich der Unterschied noch ist zwischen den Replikanten und ihnen, wenn sie Gefühle haben und Träume und Erinnerungen.
Aber warum hat dir dann der Film gefallen und nicht 2049 Blade Runner?
2049 Blade Runner ist technologisch beeindruckend und ist auch eine Wucht im Kino. Ich habe ihn im IMAX-Kino gesehen und ich weiß gar nicht, ob man es besser machen kann als Villeneuve. Der ist momentan, glaube ich, der talentierteste Regisseur dieser Dekade für mich. Deswegen alles mit einem riesengroßen Respekt. Für mich ist es halt fast ein heiliger Film, Blade Runner. Und ich glaube, da konnte man nicht gewinnen. Mich stören einfach, dass da so ganz große Themen auch groß erzählt werden und nicht im Kleinen. Also da geht's um die Revolution, um die Sklavenunterdrückung, darum, dass die Hauptfigur denkt, sie sei der Auserwählte. Da gibt's dann zwar nochmal einen Twist und so, aber es ist nicht so sehr eine kleine Geschichte, die das Große erzählt, sondern es wird die ganz große Geschichte aufgemacht. Und das ist für mich nicht so ein Fehler von 2049, sondern von unserer Zeit. Ich habe das Gefühl, dass dieses Event-Kino heutzutage das verlangt. Also es muss ja auch, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt über das Marvel-Universe denkt, nachdem sozusagen die halbe Existenz ausgelöscht wurde, was als nächstes für
im Universum vor allen Dingen, ne? Nicht nur auf der genau. Erde, muss man dazu ja auch sagen.
Ja, also ich habe als Kind es immer gemocht und als Jugendlicher, wenn eine Welt, die so aufwendig entworfen wird, weiter besteht und nur in dieser Welt eine Geschichte erzählt wird und nicht gleich die ganze Welt in Frage gestellt oder beendet wird. Das ist so ein persönliches Geschmacksding von mir, dass wenn man erstmal mit so viel Mühe und Liebe zum Detail und so vielen Figuren eine ausgestattete Welt kennt, dass ich dann das Gefühl habe, das ist wie ein Fenster da rein, aber es geht nicht gleich immer um die Grundsatzfragen dieser Existenz.
Aber hast du nicht das Gefühl, vor allen Dingen, weil du auch selber in diesem Business bist und auch häufiger mit solchen Sachen in Berührung gekommen bist, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass eine Fortsetzung immer an Bombast das Original übertreffen muss. Also wenn man sich mal die Zeitspanne zwischen 82 und 2017, als Blade Runner 2049 gedreht wurde, von Villeneuve überlegt und vorstellt, vor allen Dingen, Blade Runner war damals ja nicht der Kassenschlager, sondern ist ja erst zu einem absoluten Kult geworden. Ne?
Und nicht mal der Kritikerschlager. Selbst das ist jetzt so ein bisschen Retcon, dass die Kritiker das gleich erkannt hätten, was für ein Meisterwerk das ist. Das war dann erst 10 Jahre später, dass sie wirklich der in vielen Kritiker-Bestenlisten auftauchte plötzlich.
Das ist absurd. Aber glaubst du, dass der Druck dann daraus erwächst, dass man dann sagt, ich meine, der Cast alleine, ne? Also Harrison Ford logischerweise wieder dabei, aber Ryan Gosling, Ana de Armas, also wer da alles mitgespielt hat, glaubst du, oder ist der Druck, den du ja auch beim Filmemachen verspürst, dann so groß, dass man sagt, wir können das Original nur übertrümpfen, indem wir größer sind?
Also der Druck ist, ich sage jetzt mal, von der kreativen Seite unfassbar hoch. Der ist so hoch, dass ich zum Beispiel niemals angenommen hätte. Also es ist mein Lieblingsfilm und ich hätte die Anfrage, dann fragt mich natürlich keiner, aber wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich Nein gesagt, weil ich mich das nicht getraut hätte. Und da muss man sagen, hat Villeneuve schon mal einfach Eier bewiesen, sich das überhaupt zu trauen. Ich glaube, dass da der Druck bei einer Fortsetzung, bombastisch zu werden, immer vom Studio kommt. Ich glaube nicht, dass es inhärent vom Publikum verlangt wird, dass man jetzt die Geschichte größer denken muss. Vor allen Dingen kommt ja der Bombast in den tollen großen Szenen in der Fortsetzung jetzt ja über die Flüge durch die Stadt und all diese Dinge und die tolle Kamera und die Ausstattung, all das liebe ich ja. Da habe ich ja gar nichts gegen. Ich finde nur, dass die Geschichte groß daherkommt und dann klein einlöst, was sie verspricht. Und im Original finde ich gerade so großartig, dass die Geschichte ganz klein daherkommt, mit Bombast erzählt wird und dann die ganz großen Fragen behandelt. Und das ist für mich fast eine Lektion, wo ich sage, umso kleiner, umso mehr du es runterbrichst auf wirkliche Figuren, auf wirkliche Personen mit ihren Träumen und Wünschen, umso mehr berührt es einen, weil es ist ja extrem schwierig, in so einer abstrakten Welt überhaupt zu berühren und das nicht einfach nur als völligen fremden Mumpitz zu empfinden, wenn da eine ganz andere Welt einem vorgeführt wird. Und ich muss auch sagen, die ersten 20 Minuten von Blade Runner fand ich sensationell. Das geht ja los mit einem einfachen Auftrag von unserem neuen Deckard-Ersatz, der wahnsinnig schief geht und wahnsinnig ruhig erzählt ist. Und da habe ich es geliebt. Also, und auch später gibt es natürlich Sequenzen, die mich weggebeamt haben. Ich finde, das das Beste an dieser Geschichte war tatsächlich die Liebesgeschichte mit dem Hologramm.
Ja.
Das war was, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist wieder mein Blade Runner, wie ich es liebe. Da wird eine kleine Geschichte erzählt, eine sich anbahnende Liebe zu oder unmögliche Liebe und die uns die Frage stellt, was ist denn in naher Zukunft? Weil das liegt ja um die Ecke. Es liegt ja tatsächlich, dieses Thema haben wir ja auch in Hör schön behandelt gesehen, ne? Dieses Thema künstliche Intelligenz, einsame Menschen.
Also mit Joaquin Phoenix immer und mehr. Johansson,
ja,
der Film, ne?
Scarlett, ja, Johansson. Ja. Es gibt immer weniger Sexualität zum Anfassen. Es ist ja heute schon so erfasst, dass die Leute einfach immer weniger sich begegnen und wirklich Sex haben, sondern sich immer mehr im Internet vergnügen. Wann springt es auf die Maschine über und ist eine Liebe zu einem Programm, die alles simulieren kann, was eine echte Liebe hat, nicht dann im Ergebnis genauso echt oder eben nicht? Und das sind Fragen, die ich spannend finde und da fand ich auch das Sequel spannend.
Wenn du jetzt sagst, dass dich vor allen Dingen die kleinen Geschichten, die fein erzählt werden, vor allen Dingen begeistern. Also es muss gar nicht immer so komplex sein. Gibt es denn Serien, die du sehr schätzt, weil sie genau das auch beherrschen? Oder ist das ein komplett, also weil ich sehe manchmal einen Film, also wenn man sich jetzt auch die Laufzeit, wenn man die vergleicht, ne? Ich glaube, das Original Blade Runner ist knapp 2 Stunden, sag ich mal, das Sequel ist fast 3 Stunden lang. Ist es einfacher, auch eine Serie sich anzugucken im Gegensatz zum Film, weil man im Film gar nicht so viel
reinstopfen kann wie in eine Serie? Also gibt es Serien, die du...
Nee, also ja? Ich liebe auch Serien. Ich habe auch sehr, sehr früh, nämlich damals, als gab es eine Serie, die hieß Murder One, die tatsächlich gebrochen hat mit diesem Case of the Week Format und einen großen Kriminalfall über eine ganze Staffel erzählt hat, und war früh begeistert von den Möglichkeiten, die man hat, einfach aufeinander aufzubauen und ein sich steigerndes Konfliktpotenzial in der Serie auszuleben. Dann gab es die goldene Zeit, eingeleitet von Sopranos und The Wire, wo wirklich für mich die Möglichkeiten der Serie auf die Spitze getrieben wurden. Inzwischen ist es so, dass durch die Serienschwemme es so viel gibt und auch so viel Hype gibt, das liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie wir heutzutage sowas diskutieren, dass es fast eine Überforderung gibt und ich es momentan angenehmer finde, zu wissen, wenn ich jetzt einen Film starte, dass ich da in 2 Stunden mit fertig bin und dann diese Welt und dieses Werk kenne und mich jetzt nicht gleich einlassen muss auf 7 Staffeln, 15 Folgen von irgendeinem kleinen, keine Ahnung, Drogendealer und seinem Imperium. Also es muss für mich auch inzwischen die Laufzeit fast rechtfertigen. Also es muss das Gefühl haben, es lohnt sich. Und ich glaube, da habe ich inzwischen so die Angewohnheit, ein bisschen abzuwarten, wie dann so die 2. und 3. Staffel von etwas ankommt und wie dann die Rede ist. Aber grundsätzlich gibt es Serien, die das machen. Ich finde zum Beispiel Sons of Anarchy hat auch ein paar schwache Folgen und auch ein paar kleine Macken. Das ist keine perfekte Serie, aber eine Serie, die ich wirklich liebe und die genau das hat. Ein kleines Chapter in Kalifornien. Es geht nicht um die Herrschaft der weltweiten Rocker-Clique, sondern es geht um einen Jugendlichen, der das Chapter von seinem Vater übernehmen soll. Eigentlich so eine Hamlet-Konstellation. Ne? Der vermeintliche Mörder seines Vaters hat die Mutter geheiratet, ist der momentane König und er ist der Prinz, der Erbe, und überlegt, wie er seinem Vater das nachweisen kann und will eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Ganz kleine Geschichte, ganz eigene Welt, wie auch bei Blade Runner. Von den Kostümen über den Code, die Verhaltensregeln, das, was sie glauben, was ihre Ideale sind, dann die schonungslose Offenlegung, dass all das Mumpitz ist und dass alles ganz verlogene Charaktere sind, die man aber trotzdem versteht und liebt. Ganz viele kleine Dramen, an denen man ganz viel über Loyalität, Freundschaft, Charakter und so weiter festmachen kann. Kick-Ass-Soundtrack. Geiles Production Design, also eine super Serie.
Ja, und ein Hauptdarsteller, der ja zum Glück auch jetzt die Chance gekriegt hat, ne? Also Charlie Hunnam, ohne Sons of Anarchy wird es den gar nicht geben, obwohl der auf seinen ganz großen Durchbruch ja immer noch so ein bisschen wartet, leider. Aber ich finde ihn auch super.
Ja, er ist tatsächlich, er hat ein bisschen Pech gehabt außerhalb der Sons. War er in relativ schwachen Filmen oft. Also er hat ein bisschen Pech gehabt mit der Auswahl. Er war, meiner Meinung nach, war er nicht in irgendeinem Hooligan-Film, schon vor Sons, wo ich ihn toll fand, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall ist er jemand, der was kann, der diese Serie auf jeden Fall mitträgt.
Hooligans heißt er sogar.
Ja, genau. Ja, also das ist Jahre her. Dann habe ich, glaube ich, auf Fantasy-Filmfest gesehen oder irgendwie sowas. Und dachte, da ist er schon aufgefallen, obwohl er gar nicht die Hauptrolle gespielt hat, sondern sowas wie ein Sidekick.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja der Film mit Elijah Wood, den habe ich auch gesehen. Ich fand den, da ist er aufgefallen, aber ich fand den Film an sich und die Story problematisch, weil es ja doch in die Richtung ging, auch wenn das irgendwie ja versucht wurde, so ein bisschen kritisch zu sehen, waren die Hooligans aber doch etwas Cooles, weißt du, was diese
Aber das finde ich richtig.
Ja?
Ich finde das verkehrt, immer gleich mit dem Standpunkt der Moral an Stoffe oder Figuren zu gehen. Weil wenn ich ein Phänomen habe und eine Welt wie Hooligans, ne, dann steht ja jeder von uns, du und ich und jeder normale Bürger, erstmal kopfschüttelnd vor diesem Phänomen und sagt, was machen die? Die haben normale Berufe, die sind Bankangestellte oder Kfz-Mechaniker und am Wochenende verabreden die sich und hauen sich die Fresse blutig.
Ja.
Und dann muss ein Film das erstmal versuchen zu ergründen, auch die Anziehungskraft zu ergründen, auch zu verstehen, was der Appeal ist. Ich finde zum Beispiel bei Sons of Anarchy, das geht erstmal los und man denkt, ich will auch dabei sein. Mhm. Ich will auch so Freunde haben, auf die ich mich auf Leben und Tod verlassen kann. Und dann wird dieser Mythos ja auseinandergenommen. Ich habe auch so ein Buch gelesen, eine wahre Geschichte von einem FBI Agenten, der tatsächlich die Hells Angels unterwandert hat und so ein eigenes Chapter gegründet hat, weil die FBI-Agenten tatsächlich niemals da reinkommen. Durch dieses Hangaround und dieses jahrelange Testen, bevor du Mitglied wirst, haben sie es nie geschafft, da Undercover-Agenten einzuschleusen. Dann hat er die geniale Idee gehabt, einfach ein eigenes Chapter zu gründen mit nur FBI-Agenten und da Legenden zu streuen und Dinge zu tun, die alle gefaked waren, Scheinhinrichtungen und so weiter. Und irgendwann kamen die Hells Angels, haben das als Konkurrenz wahrgenommen und dann hat man sich sozusagen einen Friedensvertrag gemacht und hat einen Patchover gemacht, also ist Teil der Hells Angels geworden. Und damit haben die sich die FBI-Agenten ins Haus geholt. Und der hat darüber ein ganz spannendes Buch geschrieben. Ich glaube, aus dem Kopf, es heißt Fallen Angel. Aber wenn man die Geschichte googelt, kann man auch, findet man den Titel auch. Und der hat es auch beschrieben. Der hat diese Anziehungskraft beschrieben. Der hat dieses Phänomen, dass Leute, die im wahren Leben zu größten Teil Außenseiter sind, Rebellen, sich nicht an Regeln halten, schon in der Schule auch nur bei dem Ansatz von Zwang ausrasten, sich einem rigiden, fast faschistisch strengen System und von Regeln unterwerfen, von Kleidungscodes, von Frondienst, bis man endlich aufsteigt, von einer ganz harten Befehlskette, nur weil sie da ein Zuhause finden, weil sie da Brüder finden und Loyalität. Und dann hat er auch in dem Buch, so wie in der Serie, halt aufgezeigt, dass das aber alles sofort auseinanderfällt, dass sie sich gegenseitig verraten, dass da seltsame, destabilende Gestalten da mit dabei sind, dass da Frauen wie Dreck behandelt werden, all diese Dinge. Und das finde ich jetzt, um zur Ausgangsfrage von problematisch, ich finde, dass Filmemacher fast eine Verantwortung haben, in der Richtung authentisch zu sein und die Anziehungskraft von diesen Dingen mit aufzuzeigen und nicht von vornherein verdammend daran zu gehen.
Nee, das wäre auch
wir
falsch.
Wir wissen ja als Mensch.
Ne? Also da gebe ich dir
deswegen,
total recht.
Ich weiß nicht mehr, wie gut oder schlecht ich jetzt diesen Hooligan-Film tatsächlich fand. Das ist zu lange her. Den müsste ich mir mal wieder angucken. Aber ich weiß, dass er zumindest versucht hat, das Phänomen verständlich zu machen und dass ich das da so ein bisschen verstanden habe, als ich das geguckt habe.
Nee, du hast insofern natürlich recht, wenn man sich die ganzen Mafia-Epen anguckt oder die ganzen Crime-Thriller, da sympathisiert man natürlich auch zeitweise, wenn man sich den Film anguckt, mit Menschen, die nur durch und durch schlecht sind. Ne? Also du hast recht. Also man muss natürlich da rangehen und die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Vielleicht ist das so eine Aversion gewesen, die man...
Ich traue auch dem... Ich traue auch dem Publikum dazu, weil zum Beispiel auch absolute Meisterwerke und Lieblingsfilme von mir und fast jedem Cineasten sind ja die Godfather-Trilogie, zumindest die ersten beiden. Und trotzdem, wenn ich einen Bericht lese über echte Mafia, finde ich das verabscheuungswürdig, unfassbar, ne? dass da rechtschaffene Ladenbesitzer, Restaurantbesitzer, was auch immer, einfach unter Druck gesetzt werden, teilweise keinen Ausweg mehr kennen, in den Selbstmord getrieben werden. Sie sind auch leider im wahren Leben nicht so selten so klasse wie Al Pacino, sind dann doch eher einfachere Menschen oft. Aber ich traue dem Publikum einfach auch zu, dass sie, wenn sie so eine Geschichte sehen, diese Geschichte als das wahrnehmen, nämlich eine Allegorie. Da geht es ja auch darum, dass Michael Corleone aus seinem vorgezeichneten Schicksal ausbrechen will und nichts mehr verachtet, als der neue Pate zu werden. Und am Ende ist er genau das und nimmt das an. Es geht um ein Königshaus eigentlich. Also du könntest genau dieselbe Geschichte auch mit dem Königreich erzählen, die sie da mit der Mafia-Familie erzählen. Und da die Moral so von außen draufzusetzen, finde ich dann schwierig. Dann funktioniert der Film für mich auch nicht mehr.
Ja, aber ist auch falsch. Also insofern gebe ich dir total recht. Ich erinnere, dass ich damals Hooligans geguckt habe und irgendwie das war mir, ich kriege den auch nicht mehr richtig zusammen. Ich weiß nur, dass es am Ende irgendwie so Elijah Wood mit so einer Moral dann rausging, so nach dem Motto, hier sind wir noch, gehören zusammen und wir sind irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie so, also die Message war am Ende nicht so klar, warum die jetzt zusammengekommen sind, ne, dass die alle ein Aggressionsproblem haben und vor allen Dingen, dass sie sich da die ganze Zeit verbeulen und das dann am liebsten unter sich machen, ist ja alles legitim, aber es war am Ende irgendwie einfach ein bisschen komisch. Aber gibt's denn eine Serie neben Sons of Anarchy, die dir ins Gedächtnis gebrannt ist sozusagen, die du auch extrem schätzt?
Ja.
Durch das? Ja, welche?
Ja, also es gibt, Sons ist ja so ein, sag ich mal, so ein Personal Favorite. Aber es gibt auch zwei Serien, zwei sogar, die ich wirklich für perfekt halte, weil ich nicht eine einzige Entscheidung nicht mitgehen kann. Die erste war The Wire.
Wow.
Ich weiß, dass sie auch tatsächlich sehr beliebt und kritisch anerkannt ist, aber deswegen muss man es trotzdem einfach sagen, sie ist einfach auch phänomenal. Und ich habe besonders in den Veränderungen, weil du sagtest ja vorher bei den Blockbustern, man muss immer noch spektakulärer werden und noch größer und alles übertreffen. Und The Wire hat die Freiheit genutzt, der weiteren Seasons einfach die Schwerpunkte zu verlagern und Themen-Seasons zu machen, was ich so unfassbar gut fand, dass man in dem etablierten Universum einfach immer wieder neue Themen hinzufügt. Und es war so ein Mini-Porträt und so ein Gesellschaftsspiegel über diese Drogendealer in Baltimore und die Cops, die sie jagen, wurde da ganz Amerika erklärt und gesehen. Also es ist für mich, ich habe es auch wirklich schon dreimal gesehen. Also es ist die einzige Serie, die ich schon dreimal gesehen habe.
Und wo man sich auch darauf freut, dass es mehr Staffeln gibt.
Enterprise wahrscheinlich auch. Ja, da freut, also ja, ich meine, sie sind auch bis zur fünften Staffel gut zu sein und sich zu steigern, ist schon eine Leistung. Ich bin auch froh, dass sie aufhören. Also ich finde auch, so wie Ricky Gervais sagt, lieber zwei Staffeln und die sind top und jeder will eine dritte, als die dritte machen und dann denkt jeder, naja,
warum bloß?
War ja nicht so dolle. Ne? Also die The Wire ist einfach rundum gelungen. Und die andere ist sehr jung, die andere Serie habe ich auch jetzt schon immerhin zweimal direkt hintereinander gesehen, dafür, dass sie so jung ist. Das war Tschernobyl. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte erst keine Lust, es zu gucken, weil, wie gesagt, der Hype heutzutage ja schnell hochgeht und dann schnell wieder runter. Aber doch so nach 3-4 Tagen, wo diese Serie verfügbar war, dachte ich, das kann nicht sein. Es ist so ein good word of mouth. Du guckst jetzt mal da 10 Minuten rein, auch wenn ich dachte, das wird wahnsinnig unangenehm. So, ich sag mal sowas wie The Day After oder so, wo man noch 20 Jahre später ein Trauma hat, dass man es gesehen hat.
Ja.
Und dann geht diese Serie los und ist so toll erzählt und auch wieder eine fremde Welt, Atmosphäre, große Fragen an kleinen Situationen, all das, was ich liebe, tolle Musik, spannend. Darüber haben wir überhaupt noch nicht geredet, dass ich halt auch es liebe, selbst wenn in Dramaserien oder überhaupt in fast allen meiner Favorites sind ja Genreversatzstücke drin. Und das war ja streckenweise ein Horror-Thriller.
Ja, aber also, so realistisch und so, also ich meine, ich war, als das passiert ist, 1986 war ich 14, ne? Also ich erinnere das noch ganz genau, was passiert ist mit Fenster zu und
ich war 12.
Ja, die nuklear verseuchten Regenwolken ziehen über Deutschland und die ganze Welt. Also ich muss sagen, ich habe die Serie auch gescheut. Aber eher daraus, weil ich wollte nicht nochmal sehen, wozu wir dummen Menschen fähig sind, wenn wir nicht aufpassen. Und ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil das ist ja eine Bedrohung, die liegt ja so nahe und ist ja auch so real, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich will es mir nicht angucken. Aber mich hat diese Serie auch total gefesselt, also unfassbar gefesselt, weil ich die auch großartig erzählt fand und genauso wie du gesagt hast, im Kleinen wie im Großen und so passend und so, ja, also begnadet. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also in jeglicher Phase.
Ja, das ist einfach, deswegen sage ich perfekt. Das Wort verwende ich gar nicht so häufig, aber da wir hier über die Besten der Besten reden, also ich finde wirklich nichts an diesen zwei Serien ist auch nur bedarf irgendeiner Kritik. Ich finde, das sind diese, wenn man selber arbeitet in dem Bereich, weiß man ja, wie viel gut gehen muss, damit am Ende was so Gutes dabei rauskommt. Also was an wie vielen Stellen die richtige Entscheidung gefällt werden muss, das richtige Geld zur richtigen Zeit, der richtige Schauspieler, der richtige Sender, all das muss zusammenspielen. Und wenn man da eine falsche Abzweigung nimmt, dann erreicht man schon nicht mehr dieses Grad an Qualität. Und also das hat mich echt weggeblasen, so sehr, dass ich es, wie gesagt, sofort nochmal geguckt habe. Also ich habe diese Serie zweimal hintereinander geguckt. Das erste Mal einfach als atemloser Zuschauer und das zweite Mal als bewundernder Handwerker, der sich das nochmal angucken wollte, was sie da eigentlich alles für Entscheidungen getroffen haben.
Aber das ist ja spannend. Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch?
Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, auf jeden Fall Team Kino. Ich hatte sogar eine lebenslange Kinogruppe. Also ich habe schon als Jugendlicher angefangen, jeden Dienstag und Donnerstag ins Kino zu gehen.
Mit weil Kumpels.
Es waren die Kinotage in Frankfurt in Kumpels, mit Kumpels. Und da gab es am Anfang immer diese, kennt man ja, damals hat man sich ja noch per Telefon verabredet, diese Diskussion, man ruft den einen an, der will das sehen, dann ruft der den anderen an, der will was anderes sehen. Und dann hat man einen halben Tag mit Diskussionen verbracht. Und irgendwann fing das dann sehr früh an, dass ich einfach gesagt habe, ich gehe heute in den Film, wer will mitkommen? Ne? Und dann haben die Leute sich angemeldet. Und das war dann so eine schwankende Gruppe, früher in Frankfurt, dann in Berlin. Und dann gab es eine Facebook-Gruppe, wo dann nach und nach immer mehr Leute sich angemeldet haben. Es waren dann 120 Leute in dieser Facebook-Gruppe, wo ich einfach gesagt habe, was ich Dienstag, was ich Donnerstag gucke, manchmal in Ausnahmen auch andere Tage. Und dann haben sich, je nach wie das Interesse des Films war, mal kam einer mit. Ich glaube, alleine war ich da wirklich nie. Normal waren so 8 Leute, haben sich da immer zusammengefunden. Und es gab aber manchmal Filme, die jeder sehen wollte, wo dann sich 30, 35 Leute angemeldet haben. Und ich habe immer die Tickets geholt und dann das Geld angesammelt. Und als es dann mal so viele waren, war es tatsächlich ein richtiger logistischer Aufwand, dann noch vor dem Film das ganze Geld einzusammeln.
Aber dann sag mal also ganz
kurz, wir jahrelang.
Welcher Film war das denn, wo 35 dabei waren? Und welcher Film war das, wo nur einer dabei war?
Das weiß ich nicht mehr. Aber es gibt immer mal, also ich sag mal, in diesem Jahr wäre es Tenet.
Okay. Ne,
wo man einfach lange drauf wartet, wo eigentlich jeder Cineast sich drauf freut. Und also das wäre in diesem Jahr der Film gewesen. Aber es war, ich glaube, Interstellar waren mal auch mal sehr viele, wo wir gerade bei Nolan sind. Aber ja, es waren auch mal sehr viele in Jackass 3 oder so. Ne? Also es ist nicht nur hier, wie gesagt, es ist für mich wie ein Süßigkeitswarenladen und ich mag ganz, ganz viele Sachen. Jackass ist halt 90 Minuten Lachen mit 400 Leuten, ist auch ein Erlebnis, wo ich sage, das kriegt man auf der Couch nicht hin.
Obwohl, also ich hatte da ja physische Schmerzen beim Gucken zeitweise bei Jackass.
Ich auch, aber danach tat mir so das Gesicht weh und es war schwer. Also es war wirklich vom Lachen, ne? nicht vom Spiegelneuronen und Empathie, sondern wirklich vom Lachen her. Auf jeden Fall, das war bis vor 3-4 Jahren tatsächlich so, dass ich das fast 30 Jahre lang durchgezogen habe. Dann habe ich so eine Phase gehabt, wo ich wirklich, weil die Ausnahme war immer Dreharbeiten, da ist es natürlich flach gefallen. Und dann hatte ich jetzt so eine lange Phase von extrem viel Dreharbeiten, gerade so mit Dogs of Berlin, weil es einfach 100 Tage Dreharbeiten waren und da ist es so ein bisschen zusammengebrochen, das System. Und gleichzeitig bin ich in mein Haus gezogen, wo ich mir meinen Kindheitstraum erfüllen konnte und ein eigenes Kino eingebaut habe. Und natürlich in dieser Kombi, man hat ein eigenes Kino zu Hause, man hat zigtausende Filme, man kriegt jeden Film nach Hause geliefert, war es jetzt, dann kam noch Corona dazu, war ich jetzt tatsächlich lange nicht mehr im Kino. Ich werde aber immer die Daumen drücken, dass die Kinos das wieder hinkriegen und ich werde auch versuchen, da meine Pflicht zu tun und da wieder zu erscheinen und das wieder ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber es ist auf jeden Fall in den letzten 3 Jahren rapide weniger geworden, wenn man bedenkt, dass ich früher bestimmt 200 Filme im Jahr im Kino gesehen habe.
Also ich habe viel im Kino gesehen, aber 200 Filme habe ich nie geschafft. Aber gibt es denn für dich jetzt Must-Haves,
die du überträgst? Also ich habe auch Buch geführt, ne? Ich habe immer, echt? Ich habe immer schon aufgeschrieben, Datum, hier gucke ich den Film und so. Also es ist nicht mal, weil man verschätzt sich ja schnell, sondern ich habe es wirklich gezählt und nachgeschaut. Dann kommen ja noch Premieren dazu und so weiter. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Also ich habe das Mitte der 80er Jahre gehabt. Da hatte ich so DIN A4 Hefte, wo ich das reingeschrieben habe. Dann habe ich auch immer direkt eine Kritik und Sternchen gemacht. Ich hatte auch 1 bis 6 ja. Sternchen. Aber das war so die Karate Kid 1 bis 3 sag ich mal, Zeit und so.
Von 6 auf 1 Sternchen runter.
Ja, genau. Ja, leider. Ey,
aber dann
leider.
Guckst du jetzt Cobra Kai, oder?
Ja, Cobra Kai steht ganz oben auf meiner Liste. Also, weil ich viele Gutes
drüber gehört habe. Ich habe auch noch nicht angefangen, aber man hört Gutes.
Ja, vor allen Dingen Ralph Macchio sieht genauso aus wie vor gefühlten 40 Jahren. Das ist ja das Schlimme. Der hat
aber
sich
das Spannende
verändert.
Ist ja, dass sie es umdrehen. Man hätte sich ja gar nicht dafür interessiert, aber das Spannende soll ja sein, dass jetzt der Bully so gleich in der ersten Folge eine Art Rehabilitation erfährt und Ralph Macchio ist eigentlich so ein Used Car Salesman geworden und ein bisschen schmierig und unangenehm wohl. Und das finde ich ja, habe ich gehört, fand ich schon genial.
Finde ich auch
super.
Dass
man sagt, okay, das war wirklich, weil der Bully von Karate Kid 1 ist ja fast das Klischee-Template für Bullies gewesen, die nächsten 15 Jahre. Also das,
ja, der Highschool-Jock.
Quasi nur dafür berühmt. Genau. Und das jetzt mal zu nehmen und zu sagen, so, jetzt drehen wir mal dieses Klischee und erforschen diesen Charakter, finde ich eine total spannende Geschichte.
Aber wenn du jetzt also zu Hause dein Kino hast, worum ich dich sehr beneide, gibt es denn da ein gewisses Ritual, was du immer, machst du dir dann auch selber Popcorn und einen riesen Bottich Cola oder ist das zu Hause?
Die Kinder eher, ich nicht so, weil ich da wahnsinnig mit meinem Gewicht kämpfe und eigentlich abends nichts mehr naschen will jetzt, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber das Ritual ist tatsächlich, dass ich jetzt gerade in der Corona-Zeit jeden Tag mindestens einen Film im Kino sehe zu Hause. Also richtig, das ist ja dann mit Tür zu und laut drehen und ich habe so eine Kinosessel mir gegönnt, die man runterfahren kann und so. Also das ist eher das Ritual. Und das Tolle ist,
200 Sitzplätze oder nur 10?
Nee. Ich habe 6 Sitzplätze, die fest eingebaut sind. Also wirklich für eine Familie. Ne? Cool. Und man kann noch so ein bisschen, wir haben noch so Beanie-Bags und so, wenn wir mal mehr sind, kann man noch mehr da hinsetzen vor die erste Reihe. Aber was mir richtig großen Spaß macht und was auch mit dem Lückenfüllen zu tun hat, ist tatsächlich die Filmausbildung und man muss es wirklich inzwischen so nennen, meiner Kinder. Weil ich tatsächlich mal mit einem Hauptdarsteller einer meiner Filme eine Diskussion hatte, wo er mir eröffnet hat, ganz ehrlich, dass er ältere Filme nicht gucken kann, dass ihn das nicht funktioniert für ihn. Das hält er nur 5 Minuten aus. Die haben komische Klamotten, die fahren komische Autos, das ist ein anderes Erzähltempo, was auch immer es ist. Er guckt keine älteren Filme und ich war da ein bisschen geschockt, so als Freund und Kollege, auch als Liebhaber, dass ich dachte, oh je, das verschwindet, wenn das exemplarisch ist. Und habe seitdem auch ein paar andere Leute gefragt und es gibt's wirklich, es ist wirklich verbreitet. Und dann dachte ich, was für ein riesengroßes Tal des Todes wäre das, wenn meine Kinder auch so wären, dass sie diese Liebe zu diesem Format in all seinen Formen und Jahrzehnten gar nicht nachvollziehen können, weil sie einfach das gar nicht mehr gucken können und gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben oder was auch immer. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir vorzunehmen, wenn meine Kinder zum Beispiel einen aktuellen Dracula sehen wollten, erstmal den allerersten Dracula zu sehen oder Nosferatu. Oder bei Komödien anzufangen, bei Buster Keaton und Charlie Chaplin.
Ah, super.
Ganzen großen Bibel-Epen zu gucken und so weiter. Und es ist tatsächlich, ich bin da super glücklich drüber, das ist voll aufgegangen. Also meine Kinder gucken, und der Kleinste, muss man dazu sagen, ist, also die Allerkleinste guckt natürlich noch nicht mit, aber der Kleinste jetzt von der Gruppe, von der ich rede, ist 9. Und er guckt mit mir das Urteil von Nürnberg. Ne? Das ist 3,5 Stunden Schwarz-Weiß-Film über die Schuld der Richter im Nazisystem. Und die gucken das aufmerksam und die sind da auch alle auf Letterboxd und vergeben Sterne. Und dann spicke ich immer, wie es ihnen denn gefallen hat, wenn sie so einsilbiger antworten. Und da merkt man das schon. Und die haben echt, das ist mir eine große Freude zu sehen, dass nicht jeder neue CGI aufgeblasene, laute, schnell geschnittene Film ohne Inhalt dass das bei denen gar nicht so ankommt, weil die einfach wirklich wie so eine Impfung haben durch diese ganzen Meisterwerke und sie haben auch gelernt, das zu gucken. Und das macht so großen Spaß. Das ist eine der schönsten Sachen, wirklich, muss ich sagen, in meinem Leben, das meinen Kindern nahezubringen, diese Liebe zu dieser Kunst.
Aber ich finde, das
wäre im Kino gar nicht möglich, weil das Urteil von Nürnberg läuft halt nicht im Kino.
Aber da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, weil du das ja anfangs auch gesagt hast. Ne? Es geht ja nicht darum, sag ich jetzt mal, wie ein Film aussieht, logisch geht's darum, aber es geht ja am Ende immer um die Geschichte. Und wenn du in der Geschichte zurückgehst, gibt es einfach so viele tolle Beispiele, wie ein Film erzählt wurde. Also ich erinnere mich einfach immer noch dran, auch wenn die Geschichte jetzt nicht hochkompliziert und dramatisch ist, aber auch an diese Mein Name ist Nobody-Filme, ne? Oder die ganz alten Western, wo du einfach sagst, das ist eine solche Freude, dem zuzugucken, weil da eine ganz andere Art des Erzählens, also es muss keine komplexe Geschichte sein, um einen tollen Film, sag ich mal, zu produzieren.
Überhaupt nicht. Die Besten, der Terence Hill und Bud Spencer, sind auch Schutzheilige bei uns zu Hause. Und die sind ja ihr Leben lang verpönt worden von den Kritikern und waren trotzdem sensationell erfolgreich. Und das Lustige ist, wenn man das jetzt mit Abstand guckt, und ich hab mir mal den Spaß gemacht vor 4, 5 Jahren, die in der Reihenfolge ihrer Zusammenarbeit zu gucken. Also mit dieser ersten Trilogie, die noch sehr ernst war, wo dann Eli Wallach im dritten Teil dazu kam, das war dann das erste ein bisschen komödiantischere. Der hieß in Deutschland Hügel der blutigen Stiefel. Der hatte viele Titel, aber das war einer der Titel, wo du siehst, wie ernst es noch gemeint war. Und wenn da Bud Spencer hat da noch nicht so eine große Rolle, aber wenn die zusammen sind, da passiert was. Du merkst sofort, hier ist was Besonderes passiert. Diese Kombination von den beiden ist großartig. Und dann auch in kommt der Synchro. Auch in der Synchro, aber auch stumm. Die spielen ja auch manchmal nur mit Blicken und grummeln so und gucken sich an und die Körpersprache und der Humor. Also wenn in Vier Fäuste für ein Halleluja die zwei aus dem Schneider rauskommen und ihren Anzug tragen, das ist so stumme Comedy. Stimmt. Das ist wirklich in der Tradition von Buster Keaton und Charlie Chaplin, was die wissen ganz genau um ihre Wirkung und es entsteht, wenn man das chronologisch guckt, über 2-3 Filme hinweg und dann ist die Formel komplett da. Und dann haben sie das weitere 10 Filme mit Bravour gemacht. Und um auf deine Bemerkung zu kommen, die besten Filme von denen sind die, wo sie dann gemerkt haben, sie brauchen eigentlich fast keine Story. Also wenn man jetzt die Filme guckt, es gibt so einen Film, der heißt Zwei Missionare zum Beispiel. Mhm. Der hat sehr viel Story und ist auch sehr lang. Und der ist mittelmäßig dadurch. Aber es gibt einen Film, der ist so... Die Story ist wirklich 2 Sätze. Sie gewinnen einen Strandbuggy und der wird zerstört von so lokalen Schlägern und sie wollen ihn wieder ersetzt bekommen. Das ist die ganze Story. Und der funktioniert super, weil sie genau wissen, was sie aus jeder Szene rausholen können als Duo und wie sie voneinander spielen. Und wenn sie dann einfach einen Wettbewerb machen, wer diesen Strandbuggy bekommt und entscheiden, dass man Bier trinkt und Hotdogs isst, dann können die damit 7 Minuten füllen, die einfach sensationell sind.
Und vor allen Dingen, ich liebe das, wenn Bud Spencer zwischendurch anfängt zu singen. Vor allen Dingen mit seiner grummeligen Stimme.
Das ist der Film, Das ist der Film, wo er im Chor singt und der Killer versucht, auf ihn zu schießen und Terence Hill immer wieder die Position wechselt, damit der Killer ihn nicht trifft.
Ja, ich finde die super.
Wunderbare Szene.
Ja, ich
liebe. Aber auch da zum Beispiel rechte und linke Hand des Teufels, sag ich, ist ein 1A-Western auch.
Mhm.
Also er ist auch von den Locations, von den Kostümen, von der Musik, sogar von der Geschichte, aber auch von der Auflösung der Szenen so großartig und es parodiert und feiert aber den Western. Also es gibt so, wenn Terence Hill, also die erste großartige Szene ist ja, wie er die Wüste durchquert, schlafend, heißt ja auch der müde Joe in der deutschen Synchro, schlafend von seinem Pferd gezogen, zu der ersten Hütte am Rand der Wüste gezogen wird und dann da seine erste Begegnung hat. Schon mal super, allein das Bohnenessen und Abklopfen. Aber die zweite Sequenz ist ja, wie er dann seinen Bruder trifft, der sich als Sheriff ausgibt. Und wenn man das mal studiert, das ist genauso gut wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Django, wie das aufgelöst ist. Also es ist einfach, wenn ich das Leuten zeige, die Filme nicht kennen und die was vom Handwerk verstehen, steht der Mund offen. Und viele können auch nicht verstehen, dass das keine Kritikerlieblinge sind, diese Filme.
Ja, vielleicht, weil es nicht die komplexe Story ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Feuilleton dann immer denkt so, nee, also wenn die Geschichte nicht komplex ist, dann ist das zu einfach, dann ist es doof. Und das verstehe ich nicht. Mein Bruder hat übrigens ab dem Film die rechte und die linke Hand des Teufels und danach auch bei Mein Name ist Nobody nur Bohnen mit Speck gegessen. Für ein paar Jahre, weil er das so cool fand.
Ja.
Aber es war wenn man dann so aussieht wie Terence Hill, kann man das verstehen.
Aber jetzt denk doch mal drüber nach, was das für eine Kunstform ist, wo es die rechte und die linke Hand des Teufels gibt und das Urteil von Nürnberg.
Mhm.
Und beides sind 5-Sterne-Filme für mich.
Ja,
aber du weißt, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist nach dem Lieblingsfilm.
Das stimmt, aber ich glaube, dass am Ende, also sowas wie Blade Runner, ob das jetzt dein allerliebster Film ist oder einer, der dich geprägt hat, aber ich finde, das Schöne ist ja, und das bewundere ich auch, was du da gerade machst, aber das eigne ich mir auch gerade wieder an, dass man in diesem ganzen Repertoire an Filmen einfach nachschaut. Ich habe ja auch einen Vater, der ein unfassbarer Cineast ist oder ein liebevoller Cineast, ne, der viele Filme guckt, der uns einfach auch ganz viele Filme damals schon mitgegeben hat, die wir uns anschauen sollten. Ne? Also wir haben auch relativ früh Vom Winde verweht geguckt und Casablanca, weil das Lieblingsfilme meiner Mutter waren. Aber wenn du dir das anschaust und dann einfach in die anderen Sachen reintauchst, genauso wie die ganzen Disney-Filme, auch die ersten, die sind ja auch zeitlos, aber wenn du dann dir auch jetzt heutzutage Animationsfilme anguckst, ich finde, das Schöne ist, dass ein Schneewittchen und die 7 Zwerge von damals immer noch mithalten kann mit allen Pixar-Filmen, die es gibt, einfach auf, aufgrund der Art und Weise der Erzählung, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und das finde ich einfach schön.
Ja, ich glaube, dass es sogar teilweise Vorteile gibt. Also ich habe bei meinen Kindern gemerkt, dass wenn ich denen, und ich habe größten Respekt vor Pixar-Filme und die, manche bringen mich jedes Mal zum Weinen. Sie sind ganz toll gemacht, aber die Filme heutzutage haben, seit es den digitalen Schnitt gibt, einfach, und die Animationsfilme noch mal mehr, haben einfach jede Sekunde Leerlauf abgeschafft. Mhm. Also es passiert, es wird einfach super auf Effizienz geachtet. Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man mit großen Studios arbeitet, da wird wirklich jede halbe Sekunde in Frage gestellt, ob es sie wirklich braucht. Und das prägt die Filme heutzutage. Und ich habe das Gefühl, dass aber in diesem Leerlauf, nicht, wenn der Film langweilig ist, eine halbe Stunde lang. Davon rede ich nicht. Ich rede von 3 Sekunden hier und 5 Sekunden da, dass in diesem Leerlauf Zeit ist für dein eigenes Gehirn, sich mal kurz einen Gedanken zu machen zu der letzten Szene oder zu dem, was du gerade siehst. Und dass die moderne Erzählweise der letzten 15 Jahre das immer seltener macht. Ich klammer jetzt mal Arthouse-Filme aus, da ist es natürlich anders, aber ich rede jetzt vom Entertainment-Kino, vom großen Unterhaltungsspektakel. Und das bedeutet, dass alte Spektakel, die auch nicht anspruchsvoll sein wollten, sondern unterhalten, wie zum Beispiel The Time Machine, ne? Der Film, der mich als Kind begeistert hat, der auch meine Kinder begeistert hat. Wenn meine Kinder den gucken und dann gucken sie Finding Nemo, dann passiert was, wo sie sich mehr engagieren mit dem Film, Zeitmaschine, und tatsächlich 2-3 Tage noch Fragen stellen zu diesem Film. Oder sich vorstellen, wie das wäre mit einer Zeitmaschine. Oder nochmal sagen, an der und der Plotstelle, das habe ich, merke ich jetzt, habe ich gar nicht richtig verstanden. Das will ich nochmal wissen. Das kommt bei modernen Filmen so gut wie nie vor. Das rauscht so durch. Sie sind unterhalten, sie finden es auch irgendwie gut, aber es rauscht so durch. Sie werden nicht so mitgenommen. Und das, glaube ich, liegt wirklich an dieser Effizienzmaschine, die das Kino inzwischen geworden ist. Dieses auf keinen Fall irgendeine Leerstelle zulassen.
Also nicht das Atmen zulassen, das sehe ich ganz genauso. Genau. Ich finde es auch zeitweise, es ist dann eigentlich meistens nur noch eine Berieselung und nicht mehr eine Interaktivität. Also Interaktivität im Sinne von, was du auch gerade meintest, die Birne anstrengen und selber mal interpretieren und versuchen zu verstehen, was da passiert und auch dann zu sagen, nee, das sehe ich anders oder wieso macht die Hauptperson jetzt das und nicht das, ne? Aber das sehe ich genauso. Genau. Ich glaube dadurch, und ich habe manchmal das Gefühl, dass Schnitt und der Bombast natürlich auch dann Lücken in der Erzählung und im Plot und in der Handlung einfach versuchen zu kaschieren. Das ist ja das beste Mittel, indem du unlogische Sequenzen schnell schneidest, werden sie nicht logischer, aber sie fallen vielleicht nicht mehr so auf. Das ist dann das Risiko, dass
das man... Das stimmt, aber inzwischen ist es wirklich auch ein Selbstzweck. Ich glaube, natürlich gibt es die Filme, wo man versucht, was zu vertuschen. Aber ich glaube, dass dieser Überwältigungsschnitt, also dass die mit großer Angst da sitzen und sofort den Popo von links nach rechts rutschen lassen, die Verantwortlichen, wenn da mal 3 Sekunden nicht irgendwas Flashiges passiert auf der Leinwand. Und das finde ich sehr schade. Deswegen hatte ich, als ich bei euch in der Sendung von Kino Plus war, haben wir darüber geredet. Deswegen war das für mich so ein Gottesgeschenk, dass ich das bei Freies Land durfte. Ich durfte da ja wirklich mal langsam erzählen und dann habe ich gesagt, wer weiß, wann ich das wieder so darf und habe es auch einfach gemacht, weil das ein Film war, der vom Erwartungsdruck, wo keiner gesagt hat, der macht jetzt 1 Million Zuschauer oder irgendwas, ne, sondern es war eh klar, das ist ein relativ kleiner Film, den wir günstig machen und da kann man mal wieder so diesen klassischen Rhythmus, wo alles atmet, mal anwenden. Und das war wirklich, weil ich das selber beim Schauen der alten Filme so liebe, war das für mich wie ein Gottesgeschenk.
Und ein geiler Film übrigens nochmal. Was macht dir denn persönlich Spaß am Filme machen oder auch am Seriendrehen? Weil so richtig von Haus aus ist das ja nichts, was du mitbekommen hast.
Nee, also ich habe, das kann ja keiner von uns wirklich erklären, was es so ist, warum einen das anzieht. Es gibt so Erweckungserlebnisse, die jeder von uns kennt, wo man so die ersten Filme sieht und einfach merkt, dass einen das mehr fasziniert als alles andere und auch als die Leute um einen rum. Und das war bei mir tatsächlich sehr früh. Hab sehr früh Filme wie Ben Hur oder 20.000 Meilen unter dem Meer oder die oder auch so bekloppte Filme wie Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn geguckt. Und dann bin ich aber im Unterschied zu anderen, habe ich mich dann wochenlang drüber unterhalten und wollte mehr darüber wissen, wie das gemacht wird und fand das eine tolle, faszinierende Welt, auch vielleicht eine Flucht aus der eigenen Alltagswelt, so als Jugendlicher. Und hatte dann vielleicht so einen entfernten Traum mit 12, 13, dass man ja vielleicht irgendwas mit Film machen könnte. Habe aber auch noch drüber nachgedacht, Prediger zu werden zum Beispiel, weil ich aus so einer extrem christlichen Familie komme, wo meine beiden Großväter und mein Vater Prediger waren. War das sowas, wie man will das irgendwie vielleicht werden, was Familientradition ist so in dem Alter. Dann Romanautor, Kriminalkommissar, alles mögliche in der Richtung. Und dann hatte ich ein Erweckungserlebnis, tatsächlich ein ganz wichtiger Film für mich, filmhistorisch vielleicht nicht so bedeutend, aber für mich in meiner Entwicklung ganz, ganz großer Film war Nikita von Luc Besson. Ich war 16, als ich den Film gesehen habe und es war das erste Mal, dass ich direkt am nächsten Tag nochmal in den Film gegangen bin und am nächsten Tag nochmal. Danach war ich in Italien bei meinem besten Freund in Neapel. Und da lief der Film noch nicht. Da habe ich dem den ganzen Film nacherzählt, weil ich so begeistert war. Und dann kam immer der Trailer, weil der dann irgendwie 2-3 Wochen später da auch lief. Und dann habe ich ihn auf Italienisch nochmal geguckt. Und dieser Film hat bei mir gesagt, das ist, was ich machen will, weil es nicht nur einfach ein toller Film war für mich, sondern auch das geleistet hat, was ich dachte, ja, das kann ich mir vorstellen, dass ich das kann. Weil Blade Runner, den habe ich bewundernd geguckt und liebend, also wirklich liebend. Ich liebe jeden Ton von Blade Runner und da wird mir warm ums Herz bei den Stimmen. Ich kann die Dialoge mitsprechen. Aber ich hätte niemals die Eier gehabt zu sagen, sowas mache ich auch oder sowas kann ich auch oder das ist in mir drin, dass ich Blade Runner mache. Aber Nikita hat mich wirklich inspiriert. Dann dachte ich, ich muss Filmemacher werden. Und das Tolle an Nikita ist auch Atmosphäre, sehr stylischer Film. Aber das, was ich liebe, ist eine hanebüchene Kolportage-Story über einen Junkie, die scheinhingerichtet wird von der französischen Regierung, damit sie danach Auftragskillerin werden kann. Also wirklich B- bis C-Movie-Story, aber erzählt mit einer Kraft und einer Ernsthaftigkeit und Visualität, dass du es glaubst. Du glaubst jede Minute dieses Films.
Und häufig kopiert und im Nachhinein auch, ne?
Ja, zigfach, es gibt ja auch zig Remakes und eine Serie und eine japanische Version und eine amerikanische Version und so weiter. Und natürlich auch, der war auch unter Genrefilmemachern auf jeden Fall stilprägend. Aber wenn sie, absolutes Highlight für mich ist, sie hat das Zielfernrohr vor Augen in Venedig auf ihrer geschenkten Reise und wartet drauf, dass sie erfährt, welches Target sie auszuschalten hat. Und draußen vor der nicht abschließbaren Tür erklärt ihr Supermarktkassierer Boyfriend ihr die große Liebe und was er gedacht hat, als er sie gesehen hat. Und dann kommen ihr die Tränen. Und die Tränen machen sie aber wieder zu einer schlechten Scharfschützin. Und das ist für mich Peak Suspense. Das ist unerreicht. Und man glaubt es. Man nimmt diese Figur total ernst. Man wünscht ihr das Beste. Von der ersten Note bis zur letzten. Ich liebe diesen Film. Ich finde die Musik von Eric Serra genial, wirklich mein Leben lang gehört. Da hat er so mit brechendem Glas und Einschüssen und so verzerrte Musik gemacht, die sensationell ist und die hat mich wirklich inspiriert. Das merkt man vielleicht ein bisschen, wenn man so mein Gesamtwerk anguckt, auch, dass ich das liebe. Also diese Kolportage überhöht, B-Movie-Plots versuchen, als A-Movies zu erzählen.
Aber dann, also das war die Inspiration und sozusagen auch der Icebreaker, dass du nicht Priester geworden bist, aber du wolltest du das dann auf konventionellem Wege lernen, weil du bist ja autodidaktisch veranlagt. Du hast ja im Prinzip das meiste selber beigebracht. Du hast ja nie eine klassische Ausbildung zum Filmemacher geleistet.
Genau, aber das war kein Plan. Also das war tatsächlich so, ich habe ja, bevor ich mein Abi gemacht habe, den Umweg über die Realschule genommen. Und es war so ungefähr zu der Zeit dann auch, wo man 16 ist, wo man eigentlich sich überlegt, was mache ich jetzt nach der Schule für eine Ausbildung oder gehe ich nochmal auf eine Fachhochschule oder was auch immer. Und dann wusste ich, nee, ich will Filmemacher werden, ich will Regisseur werden und habe den ganz konventioneller geht's gar nicht. Ich bin ins Berufsinformationszentrum des Arbeitsamts gegangen, um herauszufinden, wie man Filmregisseur wird. Und das war gar nicht so verkehrt, weil die haben tatsächlich, damals zumindest, 94 oder wann es war, die haben ein Büchlein dazu gehabt, so ein typisch behördenbraunes Büchlein. Ich habe mir das aufgehoben mit dem großen A drauf und da stand dann drin, dass das ganz schwierig wird. Dass das ein Beruf ist, den viele machen wollen und nur wenige machen können, dass auf einen Studienbewerberplatz, also auf einen Platz 1000 Bewerber kommen, dass man da außerordentliche Befähigungen nachweisen muss, sowieso Abitur braucht, wenn man nicht noch talentierter ist. Und das war so ein bisschen entmutigend. Dann dachte ich, okay, ich kenne niemanden beim Film. Niemand hat auf mich gewartet. Ob ich außerordentlich talentiert bin, weiß ich gar nicht. Ne? Also das weiß man ja wirklich selber nicht. Ich mache jetzt mal Abitur. Dann habe ich zumindest eine Chance, zu dieser Aufnahmeprüfung zu gehen und bin dann tatsächlich aufs Gymnasium gewechselt und habe das auch gemacht. Und habe aber in der Zeit angefangen, mit Freunden Filme zu drehen. Einfach schon. Also erst auf Super 8. Horrorfilme, Thriller, Komödien, später dann auf High 8, also Video High 8, habe da an der Tankstelle gearbeitet, um die zu finanzieren, also sowohl die Kameras als auch das Filmmaterial, als auch das Equipment und so weiter und haben da Do-It-Yourself ganz viele Filme gemacht. Bin dann nach dem Zivildienst nach Berlin gezogen, weil ich gesagt habe, okay, Frankfurt, da ist kein Film, da gibt's Fall für zwei und das war's. Es gibt München, Köln und Berlin, wo man das irgendwie versuchen kann, da reinzukommen. Habe mich dann für Berlin entschieden, einfach nur, weil Berlin zu der Zeit arschcool war. Und habe dann da Praktika gemacht, also so Setrunner, Fahrer, später Setter L, um so ein bisschen da reinzuschnuppern und dann die Bewerbung vorzubereiten für die Filmhochschule, die ich da immer noch vorhatte. Und habe dann als nach einem Jahr Praktika gesagt, das ist irgendwie schade, dass es kein richtig gutes, fertiges Werk gibt aus meiner ganzen Klickenzeit mit den ganzen Leuten. Und jetzt wüsste ich, wie ich es mache und habe dann so eine Art Abschlussfilm für die Amateurzeit drehen wollen. Habe meine alten Freunde aus Frankfurt auch hochgeholt nach Berlin, habe schnell was geschrieben, 40 Seiten, das sollte so eine Art Kurzfilm werden und habe dann auch meine Verbindung zu den Praktika-Arbeitgebern gehabt und habe so altes Filmmaterial gehabt. Und dann wurde das aber immer anspruchsvoller. Wir haben dann statt in einem Originalmotiv zu drehen, eine Gewerbehalle gemietet und da die zwei Wohnungen aufgebaut, haben Thomas D. auf einmal über drei Ecken kennengelernt, dann habe ich den besetzt, hab so Schauspieler von den Praktikas besetzt, habe dann den Kameramann ausgetauscht, das war dann auf einmal von der Konrad Wolf Filmhochschule. Es wurde immer professioneller, unbeabsichtigt. Und am Ende kam ein Film dabei raus, der ist Curiosity and the Cat. Und der wurde für den Max-Ophüls-Preis nominiert. Also ein Langspielfilm, der auf dem Debüt-Festival lief. Und da waren, weiß gar nicht wie viele, 14 Filme, da waren 11 Filme, waren Abschlussfilme von der Hochschule, meiner und von Rolf-Peter Kahl und so. Also wirklich das, was man eigentlich macht am Ende des Studiums.
Aber wie absurd, und, oder? Hast du dich selber überholt?
Total absurd und auch ein bisschen unangenehm war mir das. Also ich war stolz und irgendwie dachte ich, aber das ist noch doch gar nicht mein Debüt. Und jetzt ist es irgendwie mein Debüt. Und es waren doch nur 40 Seiten und jetzt sind es 80 Minuten und es ist alles so halb improvisiert. Und manche Darsteller sind totale Laien, manche sind auch Profis. Also ein sehr gemischter Film, so, ne, wo man auch immer gesagt hat, fuck, das probiere ich jetzt einfach mal, ich probiere jetzt mal so eine Kamerafahrt oder hier machen wir mal Vollfilm Noir oder die Gangster fahren in einem 50er Jahre Oldtimer durch die Gegend. Also gar nicht drauf geachtet, was irgendwer denkt, sondern nur so für sich selbst gemacht. Und wollte ich eine Action-Szene machen mal, weil ich die in einem Amateurfilm, der nicht fertig geworden ist, so toll fand, gesagt, das machen wir jetzt nochmal in einem Film, wo auch ein Zusammenhang ist und nicht nur einfach eine dreiminütige Szene und all diese Dinge. Und das Problem war dann so ein bisschen, dass mir alle, die so an Filmhochschulen studierten, mein Cutter, mein Kameramann, mir im Grunde gesagt haben, du brauchst dich gar nicht bewerben mit dem abgeschlossenen 90er. Das ist das Ziel des Studiums, nicht der Einstieg zum Studium. Die wollen dich da, werden dich da nicht haben wollen. Und,
aber dann hast du es auch gar nicht gemacht.
Ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen abhalten lassen, weil auch, ich habe ja dann das große Glück gehabt, dass ich ja dann Jobs und Aufträge bekommen habe als Drehbuchautor. Ne? Also ich habe meine eigenen Drehbücher geschrieben, aber ich habe auch Wolfsrevier zum Beispiel geschrieben, mhm, oder Der Puma und solche Dinge. Und habe damit schon Geld verdient. Und dann sozusagen mein Freundeskreis, der auf der Filmhochschule war, sagt, das sehen die gar nicht gerne, so jemand, der schon Geld verdient, arbeitet und so weiter, da in den Kursen sitzen zu haben.
Warum?
Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch Bullshit, aber die Implikation ist, ich meine, die Leute meckern sehr viel oder ja, meckerten damals, ist ja auch über 20 Jahre her, sehr viel über ihre eigenen Hochschulen. Und hatten so ein bisschen dieses, dann widersprichst du denen ja. Du hast vielleicht mehr Erfahrung als der ein oder andere Professor, der da was erzählt. Ne? Der nur ein Drehbuch in seinem Leben verkauft hat oder so.
Also ja, aber ich habe das ja auch mal studiert. Ich habe das ja auch mal studiert an der UCLA und ich fand auch immer spannend, dass wir einen Professor hatten, der immer erzählt hat, wie man Filme richtig macht und wie sie erfolgreich werden. Und irgendwann einer dann aus der Klasse dann fragte, aber warum sitzen Sie dann hier und machen nicht Filme? Das fand ich
genau. Ne? Also genau mit diesem Themenkomplex, da wurde mir viel von abgeraten. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem noch versucht, wenn es nicht einfach auch wirklich gut gelaufen wäre. Ja, auch so. Ne? Also es ist einfach so. Wenn man bezahlter Drehbuchautor ist, dann ist es schwierig, zumindest konventionell, dann kann man ja immer noch Workshops machen und Lehrgänge und so weiter. Ne? Und ich habe auch tatsächlich alle Werke, die im Studium durchgegangen wurden, alle filmhistorischen, alle filmtheoretischen, alle Drehbuchbücher und so weiter, er hat dann trotzdem auch gelesen und durchgearbeitet. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann das alles selbst, sondern ich finde schon, dass sehr viele schlaue Menschen sich sehr viel schlaue Gedanken gemacht haben und dass man nie zu viel wissen kann über sein Handwerk und dass das absolut dazugehört. Also ich halte mich nicht für jemand, der ein genialer Künstler ist und am besten nicht belästigt werden sollte mit einfachen Kenntnissen und Handwerk, sondern ich finde, dass das Handwerk einfach absolut dazu führt, dass man weiß, mit welchen Mitteln erreiche ich welche Wirkung. Und das ist dann immer noch schwer genug, einen guten Film zu machen, also seine Ahnungslosigkeit vor sich herzutreiben. Also ich würde gar nicht gegen das Beschäftigen oder Arbeiten von diesen ganzen Theorien plädieren, sondern sollte einfach für mich nicht sein, dass ich wirklich auf der Filmhochschule war.
Es gibt ja auch, sag ich mal, schlechtere Karrierewege als den du beschritten hast. Aber du hast ja auch für dich ziemlich schnell ein Genre, würde ich jetzt mal sagen, gefunden, das dir auch liegt. Ne? Also ich sag jetzt mal Thriller, Drama, Krimi, das ist ja so deine Welt. Oder würdest du jetzt sagen, nein, aber das ist ja eigentlich, wenn man sich so deine Werke bisher anschaut, die Richtung, in die du dich auch entwickelt hast. Warum?
Also ich breche immer gern mal wieder aus. Ne? Ich habe ja auch einen Film gemacht wie Banklady oder einen Film wie 8:28, was ein Liebesdrama ist. Ich habe eine Komödie gedreht wie Halbe Brüder. Das schiebe ich mal so ein, weil ich nicht komplett in der Schublade sein möchte natürlich und mich auch ausprobieren möchte und auch gerne solche Filme schaue. Aber ich habe tatsächlich eine größere Affinität und Liebe zu allem, was Thrill enthält. Also Krimi ist für mich Mörderraten. Das ist gar nicht mal so für mich so spannend. Ja, also ich sag mal, lieber Hitchcock als Agatha Christie. Ja, mhm. Also lieber mit dem Killer oder mit dem Mörder, also bei Anruf Mord oder Der Fremde im Zug oder Fenster zum Hof. All diese Filme sind wahnsinnig, Psycho sowieso, sind wahnsinnig prägend gewesen für mich. Das Thema Suspense ist für mich eins der größten Themen in meiner eigenen Karriere, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Suspense die Filme für mich einprägsamer macht. Also immer, wenn ich nicht zurücklehnend gucken konnte, sondern vorne an der Sitzkante sitze und an den Lippen nage, dann passiert was mit mir, ganz speziell. Und ich mochte dann, hab dann auch festgestellt, Vorlieben gibt's eigentlich gar nicht bei den Meisterwerken. Das beste Musical, der beste Western, beste französische Schwarz-Weiß-Kunstfilm wird mich genauso begeistern wie jeden anderen. Die Vorlieben merkt man eigentlich bei den mittelmäßigen oder sogar schlechten Filmen, weil da hat man vielleicht immer noch eine gewisse Freude, wenn man seine Lieblingsgenres sich anschaut, während man da, also ich sag mal, ich liebe tolle Musicals, aber ein schlechtes Musical, das wäre für mich die Hölle. Während ein mittelmäßiger Thriller, da kann ich immer noch Aspekte finden, die mir vielleicht eine Freude bereiten. Und ein Erweckungserlebnis, was Suspense angeht, nach Hitchcock war tatsächlich Alien. Da ist er dann zum dritten Mal mein Regisseur Ridley Scott. Ich weiß heute noch, wie sich der Teppich angefühlt hat, wie ich gesessen habe, was für eine Tageszeit war, als ich Alien das erste Mal gesehen habe. Da habe ich tatsächlich das erste Mal zu Hause geguckt. Später in Frankfurt im Turmkino gab es Wiederaufführungen von dieser Art Film. Da habe ich dann Alien, Blade Runner, Le Grand Bleu, all diese Filme liefen da in so Matinees, dann tatsächlich auf der großen Leinwand sehen können. Aber Alien war so spannend, so absolut mörderspannend, dass ich gesagt habe, ja, Spannung ist einfach das Ding. Und wenn ich jetzt einen Liebesfilm erzählen würde, würde ich trotzdem versuchen, ihn spannend zu machen.
Oder das heißt, du packst eine Liebesgeschichte in einen spannenden Film. Rein. Du kannst es ja auch mixen, ne? Also.
Genau. Also klar, es wird Leute geben, die meine Filme gucken und sagen, warum sind sie da nicht spannend und so. Also es ist eh klar, dass es immer,
aber das hast du immer.
Viel die Geschmäcker verschieden sind. Aber ich habe wirklich das als eines der Merkmale meiner Filme ist wirklich, dass ich immer hoffe, dass sie spannend sind.
Auf jeden Fall. Jetzt, wenn man sich zum Beispiel mal, weil du es eben gerade angesprochen hast, ich glaube, man kann es nie allen recht machen und ich glaube, es gibt genügend Menschen, die laut kreischen. In jede Richtung, die Kritiker sind ja immer am schnellsten am Werke, wenn es irgendwas gibt zu bemängeln. Es gab ja auch eine sehr fruchtbare, oder gibt es fruchtbare Zusammenarbeit auch mit Till Schweiger zu Chiller und dem Tatort, ne? Das war ja auch eine Geschichte, der kam ja, also der war ja anders als das, was man von 4.829 Millionen Tatortfilmen kannte, ne, die ja immer alle die gleiche Erzählstruktur haben. Daraus wurde jetzt ja sozusagen also die Story war ja nicht in sich abgeschlossen sozusagen, sondern verfolgte, ging ja über mehrere Teile. Wie war das denn für dich auch in der Inszenierung und in der Zusammenarbeit ja auch mit jemandem, der selber ein unfassbar starker, klarer Filmemacher ist? Wie Till?
Also, genau. Also erstmal, ich habe ja zwei Tatorte davor gemacht, Borowski und der coole Hund und Borowski und der stille Gast und habe im Auftrag, im Zuge dieser Arbeiten mich ein bisschen mit dem Tatort, mit dem jüngeren Tatort beschäftigt und
mit dem
festgestellt, dass das mit dem moderneren, dass das Klischee vom Tatort zwar existiert und dass auch ab und zu wirklich genauso einer gemacht wird, aber dass das eigentlich eine große Experimentierwiese des deutschen Fernsehens geworden ist. Das ist eine der wenigen Sendeplätze, für den ein Stammpublikum da ist und sich Filme, Themen und Handschriften anguckt, die es normalerweise ohne das Label Tatort gar nicht machen würde. Mhm. Und habe da teilweise grausige Sachen gesehen und teilweise super Arbeiten, wo ich richtig Respekt bekomme, habe gesagt, okay, du musst hier antreten, das kannst du nicht mal so eben runterreißen, ne? Also jetzt vor dem Borowski. So, und dann war es fast wie so eine dritte Tatortwelle in der Zeit, wo wirklich die Quoten auch wieder Tendenz nach oben gingen, sich beschäftigt wurde, jede Woche im Spiegel der Tatort besprochen wurde und so weiter. Und dann kam Till mit seiner Ankündigung, dass er den Tatort, dass er der neue Tatortkommissar wird. Und ich habe das erstmal von der Seitenauslinie verfolgt, weil es gar nicht so war, dass ich da früh eingebunden war, sondern ich kam relativ spät dazu und hatte dann, so wie eigentlich der Rest der Welt, auch eine halb geformte Meinung schon dazu, wie ich das finde, dass Till jetzt zum Tatort kommt. Fand das tendenziell positiv, fand dann aber, dass er da auch Dinge gesagt hat. Zum Beispiel hat er gesagt, in meinem Tatort passiert in den ersten 10 Minuten mehr als in allen anderen Tatorten zusammen. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, ich habe auch zwei Tatorte gemacht, auf die ich stolz bin. Und da hat er so, wie es manchmal seiner Ellbogenart ist, schon viel Trouble angekündigt, bevor es überhaupt losging. Und wollte den Vorspann abschaffen und so weiter. Und ich fand es dann aber irgendwie erfrischend. Also wie gesagt, von der Seitenauslinie dachte ich so, hey, da sagt einer ab und zu was zu diesem Format und Deutschland regt sich auf und ist irgendwie, tut so, als will jemand hier den Papst abschaffen. So, ne? Und fand es irgendwie auch amüsant. Und als dann über meine Agentur ganz klassisch die Anfrage kam, die kam schon so, aha, hier gibt's eine interessante Entscheidung für dich. Sie würden gerne dich für den Tatort anfragen, für den Til Schweiger. Da hatte ich tatsächlich das Gefühl, oha, das ist jetzt was, das ist eine Weggabelung. Das ganze Ding ist irgendwie eine entsicherte Handgranate und die will mir jemand in die Hand drücken. So, ne? Weil es klar ist als Filmemacher, dass das war durch die Art und Weise der Vorgeschichte schon klar, das wird sehr, sehr kontrovers aufgenommen werden. Es wird Leute geben, die das hassen. Es gibt ja auch Till-Hasser, für die die werden das um deinen Namen erweitern, diese Gruppe. Und da habe ich dann wirklich kurz drüber nachgedacht, natürlich auch das Buch gelesen, fand das Buch aber dann richtig witzig und hatte gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich gar kein Tatort, sondern es ist ja so eine Art Lethal Weapon. Und fand das für diesen Sendeplatz, also klar, Lethal Weapon ist 20 Jahre alt und jetzt, ich hätte jetzt nicht im Kino Lethal Weapon gemacht, aber in diesem auf diesem Sendeplatz und mit diesem heiligen Ernst, mit dem jetzt Woche für Woche fast wie die Messe dieses Format besprochen wurde, war das eigentlich so ein geiler, so ein Spaß. Ja, also ich habe da wirklich gedacht, hey, das ist doch eine kleine Mini-Revolution, so ein Augenzwinkern, nehmt euch nicht so ernst, Leute, hey, jetzt kommt Till, da wurde ja schon spekuliert, dass er dann mit der Wumme die Türen eintritt, ne? Hat mich dann die Bild-Zeitung gefragt und so. Also es gab schon ganz viel Spekulation, dann gab es diese Pseudokonkurrenz, weil ja Till nur einen im Jahr gemacht hat, war ja Platz dann für Wotans Kommissar auch. Dann wurde ja verglichen, wer der Bessere sein wird und so, was wir dann gleich eingebaut haben. Da gab es dann die Begegnung auf der Toilette mit dem Schwanzvergleich und so. Also es war eigentlich was für mich ein großer Spaß sein sollte. Und trotzdem kommen wir wieder zurück. Ich liebe halt Suspense. Ich will auch bei Filmen, die Spaß machen sollen, so einen gewissen Ernst behalten. Und es ist eine Mischung, die ist nicht so häufig vertreten im deutschen Kino und Fernsehen. Dieses, dass man eigentlich weiß, dass das, was man da erzählt, eine absurd überhöhte Geschichte ist. Ich meine, der Typ heißt Nick Chiller, ne? Also da ist sozusagen, da gab es zig Wegmarker dafür, dass man das mit Ironie meint. Und gleichzeitig aber die Härte und die Action und der Fall auch trotzdem noch an die Magengrube gehen kann. Und die Mischung gefällt mir sehr gut. Also ich bin auch mit all dem, was seitdem passiert ist und was ich da so über mich lesen und hören musste, immer noch stolz auf diese Reihe und finde, dass wir da auch, was auch die meisten ja gar nicht wissen, ist, dass wir ein übliches Tatortbudget hatten, eine ganz leichte Erhöhung gehabt im SFX-Bereich und haben 23, bei einem auch 24 statt 22 Tage gedreht, aber das war bei den Borowskis auch so. Also es war, wir haben dafür ein kleines Geld ein Feuerwerk abgebrannt und ich finde, dass es genau Tills Stärken bedient, diese Figur, und der auch mit sehr viel Humor daran gegangen ist.
Finde ich auch. Ich glaube aber, du hast eben was Treffendes gesagt. Ich glaube, wenn jemand im Vorwege schon, sag ich mal, ein bisschen Öl ins Feuer gießt und so kontrovers gesehen wird, dann kannst du machen, was du willst. Sie werden immer einen Weg finden, um dich da in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Ob das übers Budget ist oder ob es jetzt über die Drehtage ist. Einer der Kritikpunkte, die ich gelesen habe, wo ich mich totgelacht habe, war, da sind sie irgendwie die Drehorte nachgegangen. Und haben dann, es gab irgendwie eine Verfolgungsjagd, die fing, glaube ich, Hafenstraße an, ging über die Landungsbrücken und dann waren sie bei den Elbbrücken, ich habe keine Ahnung mehr. Und ein Kritiker schrieb, das geht gar nicht. Jeder, der sich in Hamburg auskennt, weiß, dass man diesen Weg gar nicht in 3 Minuten fahren kann. Mhm. Wo ich so dachte, Alter, wie viele Filme hast du aus Hollywood dir schon angeguckt und gesagt hast, ach, das geht gar nicht, du kannst gar nicht von der Fifth Avenue und der 87. in 2 Minuten sein. Aber das ist...
Also das ist, ne? Sowas interessiert mich auch gar nicht. Und so Kritikpunkte, da kann ich nur mit den Achseln zucken. Also es gibt Kritik, die mich einfach völlig kalt lässt, weil wenn ich einen Film gucke, interessiert mich das nicht. Guck dir Lola Rent an.
Ja.
Ne? Da ist das ein absoluter, mega wichtig für den Plot, dass sie in 20 Minuten zu Fuß von A nach B kommt und die Strecke, die sie läuft, ist völlig absurd und es stört niemanden. Also es stört vielleicht irgendwen, aber es stört niemanden Vernünftiges, weil dieser Film einfach gelungen ist und weil es einfach nicht interessiert. Es gibt Ausnahmen, wo Filmemacher das extra mal nicht machen, weil sie sagen, ich mache hier einen Film, der hat es so zum Thema, die Örtlichkeit, dass ich da überhaupt nicht cheaten will und überhaupt nicht lügen mit den Kameraperspektiven. Und diese fällt mir jetzt spontan sogar nur ein einziger, das ist Taxi Driver. Taxi Driver, da ist es wirklich so, wenn die um eine Ecke gehen, während sie reden, dann ist die nächste Szene um die Ecke auch wirklich die Straße, die da um die Ecke ist. Aber das liegt daran, dass Scorsese da ein Porträt auch gemacht hat von eine Liebeserklärung an diese Gegend und an diese Zeit und das da unbedingt wollte. Aber das ist ist absolut die Ausnahme. Also die Regel ist eigentlich, dass du das dir zusammen zauberst, deine Fantasiestadt, die wie sie für die Geschichte passt. Es gibt übrigens viel mehr noch Manipulationen, als den Leuten auffällt. Das fällt denen halt auf, weil sie da vielleicht mal im Auto lang gefahren sind. Aber zum Beispiel hast du ja, wenn du einen Film startest, als erstes mal das Gespräch, okay, das ist jetzt Hamburg. Was für ein Hamburg ist es denn? Ist es das Hamburg der roten Klinkerbauten, ne, wenn man von da Berlin reinfährt? Ist es das Hamburg der Glas- und Stahlbetonhäuser, die jetzt entstehen? Ist es die da am Hafen die ganzen Neugebäude? Oder sind wir in den reichen Blankenese-Vorortvillen? Es gibt einfach ganz, ganz viele Gesichter in jeder Stadt. Und du suchst das Gesicht, was für deine Reihe stilprägend sein soll und die halt auch nach vorne bringt. Das war ja das Tolle, dass ich da nicht wie beim Borowski in ein bestehendes Format kam, sondern ein Format erfinden konnte, was diese Entscheidungen angeht. Und zum Beispiel das Großraumbüro fand ich total klasse, was wir da gefunden haben. Es war einfach, hat mich so an weitere Lieblingsregisseur von mir, der prägend war Sidney Lumet, und er hat dann natürlich da Filme in diesem Look viele gemacht, so in den 70ern, 80ern, so seine harten Kopffilme. Und da konnte ich mich einfach ein bisschen austoben, weil es die erste Folge war und dann wurden es ja mehr. Und dann habe ich ja tatsächlich 5 Chiller-Filme gemacht.
Kommen wir mal zu den Chiller-Filmen, die ja eigentlich eine Art Filmserie sind, zu einer Serie Slöborn, die du ja kreiert hast. Das Spannende ist ja Filme und Serien. Das ist ja der großartige Spagat, den du machen kannst und darfst. Wir haben schon ganz viel gemeinschaftlich über Slöborn gesprochen und ich bin auch echt happy, dass das so ein Erfolg war. Du bist ja selber auch jemand, der gesagt hat, das ist ja nicht nur eine Staffel, sondern die Geschichte ist ausgelegt auf definitiv mehr, 3 oder 4. Es geht um ein Virus, der eine imaginäre Insel in der Nordsee trifft und im Prinzip ja vor der Pandemie, vor dem Coronavirus ja auch entstanden ist. Jetzt mal nicht zum Inhalt der Serie, aber was macht für dich den Reiz aus, beides auch drehen und verwirklichen zu können? Also ein Film, einen alleinstehenden Film, ob man jetzt Antikörper oder Pandorum nimmt oder, sag ich mal, eine filmerische, serielle Erzählung wie Chiller oder jetzt auch Slöborn?
Also bei Chiller war das ja ein bisschen eine Schnapsidee von mir. Das war tatsächlich nicht vorher schon geplant, dass man die Geschichte weiterläuft, sondern es war einfach so, es gab in dem ersten Buch, das erste Buch war so gut wie fertig, da sind seit meinem Dazukommen vielleicht 3 Sätze geändert worden, sonst, also, und, oder was improvisiert, wie diese Schwanzvergleichnummer. Aber es gab die Figur des Firat Astan, das war jemand, der aus dem Gefängnis heraus Fäden zieht und mit dem auch nichts weiter passiert. Also der hatte einen Drehtag in dem ersten Film. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das eine starke Figur ist, einer möglichen Nemesis, und habe den Erda Yildiz gecastet dafür. Für eine, muss man sagen, Tagesrolle kriegt man ihn eigentlich nicht. Und habe ihm gesagt, ja, ich kann dir nichts versprechen. Ich bin noch nicht mal der Regisseur von einem weiteren Teil. Das steht alles gar nicht fest. Aber ich finde, in dieser Figur ist Potenzial. Und wenn das so wird, wie ich mir das wünsche und vorstelle, was ich dir überhaupt nicht versprechen kann, dann steigert sich das über mehrere Filme und dann gibt es einen Film, wo es nur um dich und Till geht. Was dann tatsächlich auch so gekommen ist mit dem 4. Teil, wo die 2 ja im Auto durch die Nacht fahren und sich endlich begegnet sind und sich gegenseitig versuchen zu verstehen oder zu besiegen. Und das war ein Pitch von mir an den Schauspieler Erda Yildiz, dann später auch an Till. Ich habe dann einfach mal Till nach dem ersten Film, nachdem ich den abgeliefert habe, beiseite genommen und dem das erzählt, was ich so davor habe. Und es hat ihm auch gefallen, logischerweise, sonst hätten wir es jetzt nicht gesehen. Und dann gab es aber ein zweites Buch schon, was schon beauftragt und bezahlt war, mit einer völlig anderen Geschichte. mit dem CIA und irgendwelchen Black Ops und Computerhackern und so weiter. Ich habe es nie gelesen, habe nur davon gehört. Und dann hat Till zum NDR gesagt, er möchte lieber das machen, was ich ihm gepitcht habe. Und dann bin ich zum NDR gekommen und habe es dann nochmal gepitcht. Und habe dann auch tatsächlich einen Bogen gepitcht über 4 Teile. Immer mit der Möglichkeit, das auch zu abandonen. Also wir haben jetzt da nicht so richtige Cliffhanger oder so gemacht in der Serie, sondern wir haben immer gesagt, es muss auch alleine funktionieren. Und ich finde, das war ganz toll, weil das war das erste Mal, dass man sowas machen durfte. Und es hat jetzt auch nicht jedem gefallen, weil manche möchten halt lieber immer was Neues. Aber es war toll, weil man dann die Sache eskalieren lassen kann. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf deine Frage. Man hat halt, wenn man Zeit verbringt mit Figuren, und erst recht, wenn die Serien jahrelang laufen, hat man das Invest des Zuschauers in die Figur und in die Geschichte und in die Welt. Und kann dann mit Situationen und Begegnungen und Plot, die sind alle aufgeladen durch dieses Investment. Und das kann eine größere Tiefe und Bedeutung erlangen im Leben der Menschen auch. Und das finde ich an Serie richtig klasse. Ich finde aber auch toll bei einem Film, dass man ein kurzes oder wenn der Film über 2 Stunden ist, auch längeres Statement entwirft und dann vielleicht auch dazu alles gesagt hat. Und man dem Zuschauer auch sagt, hey, du kriegst einen zufriedenstellenden Abschluss. Wenn du jetzt Minute 1 guckst, verspreche ich dir, dass in Minute 120 alles geklärt ist. Und ich könnte mich da gar nicht entscheiden, was ich da besser finde. Ich finde es ein bisschen offener so als Zuschauer oder selbst ehrlich gesagt auch als Macher mit meinen Serienerfahrungen, weil die Serie durch die jahrelange Arbeit daran auch ungewollten Veränderungen unterworfen ist. Ich finde es ein bisschen schwieriger zu garantieren, dass die letzte Minute alles beantwortet. Also es gibt so viele Serien, denken da an Lost oder auch...
Oh Gott.
Wie hieß die Serie? Mit Ian McShane, der Western Deadwood. Ne, die dann einfach abgebrochen werden oder zu einem unbefriedigenden Ende kommen oder im Falle von Heroes schon ab der 2. Staffel, 1. Folge plötzlich eine riesen Veränderung in der gefühlten Qualität haben, wo man nicht weiß, was hinter den Kulissen da los war. Also Serien sind einfach, eine meiner Lieblingsserien ist The Shield. Ne? Und The Shield hat eine schwache halbe Season, weil da Writer's Strike war. So, das sind alles so Dinge, die passieren bei einem Film halt eigentlich nicht. Ne? Ein Film
weil der ist
ein Unternehmen, das ist, genau. Und da hat man mehr die Garantie, dass er auch ordentlich zu Ende geht. Bei Serien, vor allen Dingen laufende Serien, da weiß man nie, da hofft man, freut man sich auf die nächste Staffel, aber man hofft auch, dass es so bleibt. Ich meine, das ist, glaube ich, ein kollektives Trauma gewesen als Game of Thrones den Bach unterging. Ich glaube, die halbe Welt der Seriengucker war danach zutiefst verstört.
Und fertig. Ja, aber kann ich auch verstehen.
Also mich macht es heute noch traurig, dass ich da weiß, es hat kein gutes Ende gefunden.
Ja, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen, das ist wie ein gutes Buch lesen, ne? Das irgendwie den Climax aufbaut immer mehr und du weißt, es hat 1000 Seiten und du bist irgendwie bei Seite 850 oder 900 und denkst du, aber ich bin noch mittendrin in der Geschichte. Wie bringen die das jetzt auf 100 Seiten zu Ende, was die vorher aufgebaut haben? Das ist ganz häufig so. Aber mit der Erfahrung, die du jetzt auch gemacht hast, Serien zu drehen und Filme zu drehen, gibt es denn einen Film, der sozusagen in deiner Brust und in deinem Kopf rumort, den du gerne umsetzen würdest oder eine Serie? Ich ziehe da auch so ein bisschen drauf hin, auf Rechte, die du erworben hast vor längerer Zeit, wo es ja immer wieder Gerüchte drum gibt, eine Serie aus meiner Kindheit und aus deiner Kindheit, Captain Future. Kannst du zu also dem was sagen?
Es gibt viele Stoffe, die mir unter den Nägeln brennen. Das ändert sich natürlich auch mit jedem Lebensjahr, wo man wieder neue Dinge in der Welt beobachtet oder bei sich in der Familie, die einem wichtiger werden. Captain Future ist natürlich, das weiß man ja, oder unglücklicherweise weiß man das, weil da ja vor Jahren ein Test Trailer, der eigentlich nur intern für Investoren gedacht war, geleakt wurde. Seitdem ist es ein bisschen draußen, dass wir da die Rechte haben. Es ist einfach so, ich habe als Kind Captain Future geliebt und zwar vor der Zeit, wo ich wusste, dass ich mal Filmemacher werde. Ne? Das war, wenn ich heute die gucke und der Anfang läuft, da kommen Gefühle hoch aus meiner Kindheit, die sind ganz tief verwurzelt. Das ist so wie die Mutter wiedersehen oder so. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wie unfassbar da irgendwelche Assoziationen ausgelöst werden. Und ich habe jetzt sehr, sehr lange dafür gekämpft, diesen Film auch nach Deutschland zu holen. Also ich wollte ihn ja nicht nur einfach unbedingt machen, sondern ich wollte ihn auch unbedingt als großen, teuren Independent-Film in Deutschland machen. Ich habe mir vorgestellt, dass dann die Komet in Babelsberg steht und man als Kind
das Raumschiff
hingehen kann. All diese Dinge. Es ist einfach, es gibt fast keine Vorbilder dafür. Es gibt so ein bisschen mit Cloud Atlas und dem Parfum, zwei sehr teure deutsche Produktionen, die auch mir dann immer genannt werden, wenn ich da in den Fluren der Macht unterwegs bin mit diesem Projekt, weil ich brauche natürlich Verbündete ganz weit oben. Ne? Also ja. Das kann ich nicht machen, so wie ich ein freies Land drehe und einfach sage, hey, wenn wir da 2 Millionen haben, hauen wir das Ding durch, sondern es ist eher ein Konzept von 40. Es gab jetzt ein paar Mal Situationen, wo es wirklich hauchdünn davor war, dass große, teilweise auch große Streamer, die jetzt vielleicht in letzter Zeit gerade erst gestartet haben in Deutschland, das vielleicht als ihr erstes Projekt announced hätten, ist leider nicht so gekommen. Ich bin jetzt gerade, nachdem diese sehr knappen Möglichkeiten sich erstmal zerschlagen haben, bin ich jetzt so ein bisschen am Regroupen kreativ, ob man vielleicht diese ganz große Variante und Vision, die übrigens ja immer noch im Internationalmarkt, also 40 Millionen war unser Budget, es gibt ja ein Drehbuch, es gibt eine Kalkulation und so, das ist ja nichts. Ne?
Wenn man aber wir reden von Film heutzutage, ne? Oder Serie?
Film. Von einem Film, genau. Ja. Nee, von einem Film. Es gibt auch eine Serie, die entwickelt wurde parallel. Das haben vor allen Dingen meine Partner von Wiedemann und Berg vorangetrieben und ich habe mich dem da auch nicht verschlossen, gesagt, hey, wenn jemand da eine Serie machen möchte aus dem Konzept, sehr gerne, aber ich habe tatsächlich, mein Favorite war, eine Serie zu machen von Filmen, so wie James Bond, ne? Dass man sagt, dass jeder Film ist für sich, aber insgesamt kann man sich mir vorstellen, da 5 Filme draus zu machen. Ich habe es auch mit dem jungen Curtis angefangen, also mit, wie er gerade 19, 20 ist, um so ein bisschen die Lücken aus dem Roman, also ich habe auch die Romane gelesen, so ein bisschen zu füllen, die in der Serie, zumindest in der deutschen Variante, ja rausgeschnitten wurden. In Japan gibt es so ein paar Flashbacks und Frankreich. Auf jeden Fall sind wir jetzt am neu regroupen und neu nachdenken und kann sein, dass da die Wiedemann und Berg sind ja super erfahren, sind gehören jetzt ja auch zu Leonine, dass es da jetzt ganz neue strategische Konstellationen gibt. Aber man muss auch sagen, ich bin so lange da dran, dass man da eine Gelassenheit entwickelt. Also es ging sehr viel Kraft in dieses Projekt. Und natürlich träume ich davon, aber ich bin auch ein bisschen gelassen. Also es brennt mir nicht unter den Nägeln wie einen Slöborn 2 zum Beispiel zu machen. Ganz einfach, weil das ein Marathon ist und kein Sprint. Und ich kann, bei einem Marathon kann man nicht sprinten.
Man kann, aber man kommt da nicht im Ziel an. Also insofern ist
dann kommt man nicht im Ziel an.
Genau, ja. Also Slöborn 2 eher als Captain Future, aber das wäre schon auf jeden Fall das Ding, auf das ich mich sehr freuen würde. Und ich drücke die Daumen, dass es da endlich jetzt mal eine neue Runde gibt und dass da der ein oder andere Investor genauso wie Wiedemann und Berg sagen, komm, wir machen das Ding jetzt. Ich glaube, das wäre sensationell. Christian,
es ist inzwischen auch so, ja? Ich will das so dringend sehen, dass wenn jetzt irgendwer kommt, der das macht und würde dann sagen, wir wollen aber einen anderen Regisseur, dann wäre ich inzwischen auch so weit zu sagen, dann macht es halt einen anderen Regisseur, das muss gemacht werden. Also ich bin da sozusagen inzwischen eher so, dass ich das Ding sehen will.
Aber du bist ja ein junger Spund. Du bist ja ein junger Spund. Da ist ja reichlich Zeit.
Aber es kann sein, wenn das kann sein, aber es ist bei den vielen, bei dem höheren Budgets kommen solche Fragen auf jeden Fall auf. Immer mal.
Du hast ja jetzt schon extrem viele Schauspielerinnen und Schauspieler in Szene gesetzt. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du musst mich als Hauptdarsteller in deinem nächsten Film besetzen. Wie würdest du mich am liebsten inszenieren? Sag nichts Falsches.
Ich kenne dich ja schon mein Leben lang so aus der Ferne, ne? Also seit, weil du ja immer diese Oscar-Sendung gemacht hast und man ja als Cineast selbstverständlich Sonntagnacht wach ist auf Montag früh.
Was mich sehr freut.
Du musst mich ertragen. Aber ich kenne, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe dich, glaube ich, noch nie irgendwo spielen sehen. Und um das wirklich richtig zu beantworten, würde ich erstmal mich mit dir treffen und ein bisschen rumspielen. Weil es ist die Frage, das ist ja was, das ist ja Alchemie, Schauspielkunst. Ne? Also es gibt ja viele Wege, die da zum Ziel führen und manche eben auch nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel reagiere auf das, was der Schauspieler mitbringt. Und wenn ich jemanden kenne, dann schreibe ich auch gern für ihn. Also ich habe ja zum Beispiel für mit Emily Kusche bei Steig nicht aus zusammengearbeitet, ne, diesem Bomben-Thriller mit Wotan, der auf einer Bombe sitzt im Auto und sie hat seine Tochter gespielt und habe sie da kennengelernt und total zu schätzen gelernt und habe dann die Evelyn in Slöborn gezielt für sie geschrieben.
Ja,
und wenn wir beide jetzt uns eine Weile unterhalten und kennenlernen, dann bin ich mir sicher, dass wenn man das Richtige schreibt, das auch funktionieren kann. Weil eine der wichtigsten Eigenschaften hast du ja schon mal, nämlich du hast keine Angst mehr vor der Kamera. Ja, also du wirst nicht eingeschüchtert sein, wenn dann einfach mal die Kamera läuft. Vielleicht ein bisschen Lampenfieber, weil spielen, ich mache ja auch mal manchmal so Mini-Cameos oder so, das ist schon immer aufregend, wenn man plötzlich eine Rolle spielen soll. Aber ja, also es gibt ja nur zwei Wege. Entweder man nimmt das, was du sozusagen schon bist, ne, so ein positiver, aufgeschlossener Kerl und dem passiert irgendwas Schreckliches, oder man macht das, was
das
ich am liebsten immer mit Didi Hallervorden gemacht hätte. Nämlich jemanden, der total in sich zurückgezogen, ein autistischer Serienkiller oder sowas ist.
Du hast mich für beide. Also wir setzen uns irgendwann mal zusammen hin und dann besprechen wir das mal ein bisschen. Christian, weil du ja schon...
Aber ich bin ja da nicht, ich habe ja da keine Angst vor. Ich habe ja auch mit Helene Fischer gedreht, ne? Also ich habe keine Angst vor ungewöhnlichen Besetzungen, wo man sagt, hey, wenn man die richtige Idee hat, ich fand zum Beispiel das Helene Fischer Cameo toll, weil sie so eine cleane Schlagerlady ist, ne? Und sie hat da eine richtig dirty russische Ex-Zwangsprostituierte Killerin, die so Sätze hat wie, ich kam nach Deutschland, um zu ficken. Und das fand ich einfach super sensationell, dass sie das so gemacht hat und sich da auch mit so einem Werf da in den Dreck geschmissen hat und Blut gespuckt und all diese Dinge. Also das hat richtig Spaß gemacht mit ihr. Und deswegen, ich finde es auch dann nicht schlimm, wenn sie nicht spielt wie jemand von der Ernst Busch. Ne, das ist einfach gar nicht, darum geht es dann gar nicht, sondern es geht einfach um das Entertainment Value, dass Helene Fischer sowas spielt.
Ja, aber ich glaube, darum geht's ja. Ich glaube, man darf, also das zeigt ja auch dein Werdegang, dass man keine Angst haben sollte vor etwas Neuem und man muss sich dann einfach mit Werf und Leidenschaft reinschmeißen, ne? Und dann am Ende sehen, also wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich jedes Mal wieder, weil anders findet man das dann nicht heraus. Womit wir auch im Prinzip bei einer Rubrik sind, die ich sehr gerne mag, bei uns Words of Wisdom, weil du ja auch schon wirklich viel gemacht hast und auch viel gesehen hast. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele denn am meisten geholfen, würdest du sagen?
Ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass die gesunde Selbsteinschätzung. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man eine Karriere machen will im Filmgeschäft, dass man weiß, was bringt man mit, was hat man zu bieten, wo sind die Vorteile, wo sind die Gelegenheiten und so weiter. Es gibt, glaube ich, ganz viel Verschleiß und Verbrauch von Energie, wenn man alle Türen einrennt, wenn man sich überall anpreist und alles versucht, sondern man sollte lieber sich gezielt überlegen, wer man ist und wo man eine Gelegenheit hat und was das ist. Klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ich treffe so viele Leute, die in einer Bar arbeiten mit 30, ein Drehbuch geschrieben haben, mir das zuschicken und sagen, hey, hier lies mal, ne? Dann denke ich schon, okay, warum soll ich das lesen? Aber dann lese ich den Brief weiter und dann steht da drin, er würde das gerne als Regisseur machen. Weil ich sage, okay, viel Glück, aber warum schreibst du einem anderen Regisseur und schickst ihm dein Buch und sagst ihm, dass du gern Regie führst? Das ist verschwendetes Porto, verschwendete Energie. Das ist überhaupt keine Gelegenheit, die dich zum Ziel führen wird. Und da gibt's ganz, ganz viele Beispiele von diesen Dingen. Und ich habe ganz gut das Talent, dass ich mich nicht, also ich gehe davon aus, dass die Welt mir nichts schuldet und niemand auf mich gewartet hat und ich deswegen mir alles erkämpfen muss und dass ich jederzeit in der Beweispflicht bin meinem Gegenüber, dass ich es wert bin, dass er seine Zeit oder sein Geld in mich investiert. Und ich weiß, dass ich das derjenige bin, der den überzeugen muss und nicht derjenige gefälligst mein Genie zu erkennen hat.
Würdest du sagen, dass das auch dein größter Erfolg ist? Also würdest du das als deinen größten Erfolg betiteln, dass du das für dich selber erkannt hast? Oder gibt es da etwas anderes?
Nee, das ist nicht mal hoffentlich nicht mein größter Erfolg, weil das ist was, mit dem ich bin nicht reingegangen vor 22 Jahren in die Branche. Und wenn das mein größter Erfolg so wäre, dann wäre ich ja nicht weitergekommen. Nee, aber das war eine Voraussetzung. Also es war einfach eine Voraussetzung, weil man ist dann plötzlich in Situationen, zum Beispiel, ich meine, das ist ja aus der heutigen Rückschau, finde ich das absolut insane, dass ich mit Curiosity and the Cat so einen Amateurfilm gemacht habe. Dann war mein nächster Film Antikörper. Da hatte ich meinen 30. Geburtstag am Set noch. Und habe da schon für mich mit Legenden gearbeitet, wie Heinz Hönig, den ich so aus Die Katze und Das Boot und ähnlichen Filmen so geliebt habe. Und war da schon ganz begeistert, dass ich das überhaupt machen kann. Wir hatten ein 2,5 Millionen Budget, allerdings 1,9 Millionen nur Cash. Und dann war ich plötzlich auf dem Tribeca Film Festival mit diesem Film. Und CAA und ICM und alle möglichen wollten mich sein. Und dann hatte ich irrsinnige Angebote für Franchises, die ich dann auch teilweise nicht machen wollte oder nicht weitergekommen bin, aber das ich gar nicht erzählen kann. Und dann
aber das musst du gleich mal erzählen. Diese Hollywood-Episode.
Aber was ich eigentlich erzählen will, ich war ja dann in der Situation, dass ich nach L.A. gegangen bin, weil auch nur von da kamen jeden Tag Bücher und aus Deutschland kam ja nichts erstmal. Und da mich so durchschlagen musste und dann war ich in dieser Situation, ich war einer der Bewerber auf diesen René Zellweger-Film, Case 39, und das war ja ein Bewerbungsmarathon, erst mit den Executives, dann mit den Leading Executives, dann mit dem Head of Production, und dann noch mit dem Head of Studio, Gail Berman war das damals, Brad Weston, Head of Production. Und dann waren drei Regisseure ausgewählt, die sich mit René getroffen haben. Und René hatte das letzte Entscheidungsrecht aus diesen drei Regisseuren. Und dann habe ich mir angeguckt, wer die anderen sind. Und einer von denen hatte einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Und dann in so ein Meeting reinzugehen mit einer zweifachen Oscar-Gewinnerin oder zweifach nominiert, einmal gewonnen damals, jetzt hat sie ja wirklich zweimal gewonnen. Und da dann nicht zu überspannen den Bogen, aber auch nicht zu unterspannen, das ist das, wo ich meine, wo man eine gesunde Selbsteinschätzung einfach braucht. Von der Situation, wo man gerade ist, wer man gerade ist, mit wem man konkurriert und was großmäulig ist, was zu bescheiden ist und so weiter. Und ich glaube, dass das eine gute Voraussetzung war dafür, dass ich es ja letztlich dann auch geworden bin, der den Film machen durfte.
Aber wie war das denn? Also wenn du, wir kommen jetzt ja gerade, also ist das im Nachhinein immer noch ein Traum, in Hollywood auch Fuß zu fassen? Oder ist das nach dem, was du da auch erlebt hast, auch mit den Franchises, also kannst du denn sagen, was sie dir da angeboten haben?
Ja, also ich bin da ein bisschen aufs Maul gefallen in der Vergangenheit, weil die Leute immer denken, dass das so unglaubwürdig ist. Dabei, wenn man sich anschaut, wer so Franchises macht, ich rede jetzt nicht, die gab es ja in dem Jahr noch gar nicht. Also es war ja dann, Iron Man kam ja ein Jahr später erstmal raus, als ich da schon war. Also ich rede gar nicht von Marvel-Franchises, sondern ich rede von klassischen. Und wenn man sich das anschaut, dann wird im Studiosystem ja oft jemand genommen, der 1-2 Filme gemacht hat, damit bewiesen hat, dass er abliefert in Zeit und Budget und ansonsten jetzt nicht eben Martin Scorsese oder Quentin Tarantino oder sonst was ist. Deswegen gibt es oft große Franchise-Namen, wo der Regisseur, also zum Beispiel, nehme jetzt mal Die Hard. Weißt du sofort auf Anhieb, wer Die Hard vorgemacht hat?
Wer Die Hard den ersten Film gemacht hat?
Den vierten. Ne, den ersten weiß jeder. Nee, wer hat Die Hard 4 gemacht?
Nee, keine Ahnung.
Ja. Len Wiseman hat den gemacht.
Ah, okay.
Und das ist so die Kategorie, diese Art Film, wo man dann im Gespräch war. Wo man so, ich sag mal, die Filme angeboten bekommen hat, die so ein Len Wiseman bekommen hat. Ne? Mhm. Also Franchises, Teil 2, 3, 4 der Film oder ein Remake von, keine Ahnung, Escape from New York sollte damals ein Remake gemacht werden. Solche Dinge. Und das hat mich tatsächlich nicht so gereizt, meistens in diesen Fällen, weil entweder das Buch schlecht war oder halt die Aussicht, dann Rädchen im Getriebe zu sein und gar nicht wirklich irgendwas selber machen zu können, außer dass man sagt, ich habe das gemacht und damit zu Hause angeben zu können, sage ich mal. Wenn dann aber der Film rauskommt und irgendwie scheiße ist, dann bist du derjenige, der den schlechten Film des Franchises gemacht hat, ne?
Ja, okay, und auf der anderen Seite
ein Jahr lang.
Ich weiß ja nicht, wie der Druck dann ist, ne? Ist der Druck dann groß, dass man, also man, darf man sich denn die Zeit überhaupt lassen, oder hast du irgendwann gemerkt, ey, wenn ich jetzt noch länger warte, geht das Ding nach hinten los, weil dann denken die
Christian. Genau, nee, das war tatsächlich so. Also es war genau wie du sagst, kannst du dich gut reindenken in die Situation, wenn man da dann ein Dreivierteljahr Jahr ist, hat alle getroffen. Ne? Also ich habe bestimmt in einem Jahr so bis zu 400 Meetings gehabt. Und dann hast du alle Executives und Produzenten so durch. Und dann hast du auch Lieblingsstoffe, tolle, tolle Scripts, die du bekommen hast, und hoffst auf die. Aber die sind, Spoiler Alert, alle bis heute nicht gemacht. Also teilweise 15 Jahre später bis heute nicht gemacht. Teilweise habe ich gelesen, das macht jetzt Fincher. Dann dachte ich, naja, jetzt wird's gemacht. Ja, Fincher hat wieder aufgegeben und so. Also die originellsten und spannendsten Stoffe, die man gelesen hat, werden alle nicht gemacht, weil die nicht so in so Raster fallen. Ne? Also alles, was so die kreative Seite besonders spannend macht, macht der finanzierenden Seite besonders Angst. Und dann wurde extremer Druck aufgebaut und ich habe das auch nachvollziehen können. Wir kommen wieder zur gesunden Selbsteinschätzung zurück. Meine Agenten haben mir gesagt, hey, du hast jetzt ein Jahr lang alles abgelehnt. Jedes Jahr kommen junge Regisseure aus dem Ausland, die irgendwie einen Film gemacht haben, den sich hier alle angeguckt haben und alle begeistert sind, alle treffen. Und dann im nächsten Jahr kommen neue und im nächsten Jahr kommen wieder neue. Und die Leute, die 3-4 Jahre hier keinen Film gemacht haben, die sind von gestern. Die sind einfach nicht mehr, da denkt man, da ist irgendwas, stimmt mit denen nicht. Die sind zu wählerisch, zu unentschlossen, haben irgendeinen anderen Fehler, weil andere die ja offensichtlich nicht nehmen wollten oder haben es nicht zustande bekommen. Mach bitte einen Film wie so eine Art Gesellenstück, wo du einfach zeigst, hey, ich bin nicht nur der Typ, der in Deutschland unter irgendwelchen unbekannten Umständen, die wir als Amis gar nicht nachvollziehen können, Antikörper gedreht hat, sondern ich kann auch hier innerhalb des Studiosystems einen Film delivern, on time, on schedule, mit großen Stars arbeiten und so weiter. Und unter den Voraussetzungen habe ich mir dann auch Case Study 9 angeguckt und den angenommen, weil es war nicht so, dass das vom Buch her ein Traumprojekt war, sondern es war einfach so, es war Paramount, was ein Traum war von dem großen Namen her. Es war René Zellweger, die ich wirklich total liebe. Es war ein Go-Movie. Es war einfach klar, wenn ich den Film bekomme, dann wird er gemacht, also auch mit mir dann gemacht, und zwar auch jetzt. Ne? Das ist kein, wie die anderen tollen Bücher, Traum, der vielleicht wahr wird, vielleicht nicht, sondern wenn du diesen Job bekommst, dann stehst du in 6 Monaten am Set und führst Regie bei einem Hollywood-Film. Und dann gab es in diesem Buch 3-4 Sequenzen, die mega suspenseful waren, also wo ich gesagt habe, hey, da kann ich was zeigen. Ich finde das Ende unausgegoren, aber bis dahin habe ich schon zumindest den Fachleuten gezeigt, dass ich was kann. Und es war für mich auch ein Surefire-Programmer-Hit, weil diese Filme sind billig und spielen viel ein. Nur, dass ich dann das Pech hatte mit dem Regime-Change bei Paramount, dass da halt die komplette Führungsetage gewechselt ist und der Film dann einfach 3 Jahre rumlag. Ne? Und dann ging es halt los mit irgendwie, wieso ist der Film noch nicht draußen, der ist alt und so weiter. Also dann wird plötzlich so ein Film, der eigentlich relativ klar als Programmer, also als ein Film, der einfach nur an der Kinokasse am ersten Wochenende funktionieren soll und der einfach die Horror-Crowd abgreift und so, dass der dann plötzlich immer mehr älter wirkt und immer mehr aus der Zeit gefallen. Hatte ich ein bisschen Pech.
Aber bist du denn zum Beispiel mit René noch in Kontakt oder beziehungsweise mit Hollywood-Studios jetzt nach dem, was du auch alles danach, also nach sozusagen deinem Breakthrough in Hollywood gedreht hast?
Ja, also es gibt Fans, die, also das nennen die so, ne? Die sagen, I'm a fan of yours. Also, ja. Also es gibt einfach Executives, die dann das Interesse verloren haben. Würde ich mal locker sagen, so 3/4 aus dem Bauch heraus. Aber es gibt auch ein Viertel, die in meinen Filmen das gesehen haben, die auch meine deutschen Filme sich angucken, die mir immer noch Stoffe anbieten. Es gibt auch einen internationalen Stoff, der auch schon announced ist, deswegen kann ich das sagen, mit Django Lives, ne, wo ich mit einem Hollywood-Partner eine Fortsetzung zum Original Django mit Franco Nero drehen soll. Das wäre auch schon jetzt passiert, wenn kein Corona wäre. Also das war ja dann mit Reiseverbot und so weiter völlig unmöglich. Normalerweise hätte ich den im Mai drehen sollen. Jetzt hoffen wir auf November, aber keiner weiß, wie sich das entwickelt. Also Drehort ist Louisiana, in Amerika ist Corona wild. Also who knows? Aber es findet tatsächlich immer noch statt. Ich habe nur, das habe ich dir auch schon mal erzählt, so semi-privat, es ist halt extrem anstrengend, es ist extrem angstgesteuertes System da drüben, es ist sehr viel unfreier, als was ich mir hier erarbeitet habe. Und ich habe sozusagen dadurch, dass meine beiden großen US-Filme nicht das Box-Office on fire gesetzt haben, habe ich immer das Gefühl, okay, ich habe noch einen Film. Noch gibt es Angebote, noch glauben die Leute dran da drüben, dass ich was kann. Aber der dritte Flop ist der letzte. Gesunde Selbsteinschätzung. Und wenn, dann sollte es einer sein, der es mir wert ist. Also ich würde jetzt nur noch einen Film annehmen da drüben, wo ich sage, wenn dieser Film mein Ende bedeutet in den USA und in Hollywood, dann soll er das wert gewesen sein. Ich würde jetzt nicht mehr einen weiteren Karrierefilm annehmen, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine strategische Entscheidung, den Film zu machen. Nee, ich muss den Film richtig geil finden.
Gibt es denn in diesem Zusammenhang auch einen Ratschlag, auf den du gerne hättest verzichten können? Also aus Hollywood oder auch anfangs in deiner Karriere oder ein Ratschlag, der dir ganz besonders geholfen hat, neben deiner gesunden Selbsteinschätzung?
Also ich habe tatsächlich, die besten Ratschläge sind tatsächlich aus Büchern, weil ich ja nun mal nicht wirklich Leute kannte. Oder wenn, dann waren die alle sehr strange. Also so das William Goldman Drehbuchbuch zum Beispiel, da stehen viele schlaue Sachen drin, die mich geprägt haben, auch Sidney Lumets Gedanken in seinem Buch Making Movies über Stil, ne? Er schreibt ganz viel darüber, dass das Stil eins der überschätzendsten Wörter ist in Hollywood, weil ihm immer vorgeworfen hatte, dass er keinen hat, weil er seinen Stil halt der Geschichte unterwirft, ne? Weil er gesagt hat, hey, wenn du nur einen Namen machen willst und erkannt werden willst für deine Filme und dein Handwerk, dann musst du dir einen Stil ausdenken, den die Leute erkennen, ne? Dann hast du so eine Art Markenzeichen. Aber wenn du halt die Geschichte dein oberstes Prinzip ist, dann wirst du verschwinden hinter dem Film. Und dann musst du aber damit leben, dass die Leute das halt nicht so erkennen, deine Arbeit, ne? Also dann wird eher der individuelle Film der Star sein. Und das hat mir total früh eingeleuchtet, auch wenn man sein Buch liest, Beispiele genannt. Und habe ehrlich gesagt da mir das so ein bisschen abgeguckt, habe gesagt, okay, ich frage mich bei jedem Projekt, was das Projekt braucht und nicht, was ich brauche von diesem Projekt. Und das ist so mein Fazit, dass man von den großen Meistern viel lernen kann, wenn man deren Bücher schreibt. Fast alle haben ein Buch geschrieben. Man kann fast von jedem Filmemacher sich ein Buch holen.
Und einen Ratschlag.
Und dann ein anderer guter Ratschlag, weil Kritik ist ja so ein Thema. Wir haben ja einen der wenigen Berufe, wo man wirklich nach jeder Arbeit, die man abliefert, sich die ganze Welt drüber unterhält, was man da eigentlich für einen Scheiß gebaut hat. Und das ist einer der Ratschläge, die ich habe, weil es wird ja immer radikaler, die Art und Weise, wie die Leute sich ausdrücken und wie sich unterhalten wird über die Arbeit von Menschen, die da 5 Jahre reingesteckt haben in ein Werk. Der große Tipp, den ich da habe, den ich jetzt jedem gebe, der Filmemacher ist, guck dir deine Lieblingsfilme an oder auch einen Film, der dich gerade massiv beeindruckt hat, und dann lest dir die Verrisse dazu an. Geh auf Letterboxd, klick auf Halbstar, Stern und ganzer Stern, Reviews von Alien und Blade Runner, und dann weißt du, dass selbst Dinge, die für dich flawless Masterpieces sind, dass es einfach Leute gibt, die richtig zum Kotzen finden und richtig schlecht und sich darüber erheben. Und das hilft dir einfach, dich darauf vorzubereiten, dass du nie irgendwas machen wirst, was alle Leute unisono gut finden. Das wird einfach nicht passieren.
Das ist spannend. Hast du absolut recht. Christian.
Und einer der Sachen, einer der Ratschläge, die ich bekommen habe, die beantwortet deine Frage. Ja, ich habe noch Kontakt zu René Zellweger. Ich entwickle sogar ein eigenes Projekt. Ganz, ganz kleiner Arthouse-Film. Also Arthouse-Thriller natürlich, weil es von mir ist, aber ganz kleiner Arthouse-Thriller mit ihr als alleinerziehende Mutter. Und sie hat mir ganz am Anfang, wann war das, 2005 oder wo, wo wir uns kennengelernt haben, gesagt, nicht gesagt, veränder dich nicht oder werd kein Arschloch hier in Hollywood, sondern sie hat es mir prophezeit. Sie sagt, you're gonna change, you're such a sweet guy, but you're gonna be a major asshole because that's what Hollywood is doing to you. Und dann habe ich zu ihr gesagt, don't worry, it's not gonna happen. Und inzwischen gibt es mir recht, that it didn't happen.
Ah, siehst du, ich dachte, jetzt sagst du so, ich bin ein totales Arschloch geworden, habe ich aber nicht mitgekriegt.
Nee. Ich glaube nicht, dass ich ein totales Arschloch geworden bin.
Kannst du auch gar nicht mehr.
Wenn, dann denke ich, dass es, dass ich weniger ein Arschloch geworden bin über die Jahre. Ich glaube, dass man, wenn man so jung und cocky und voller Tatendrang irgendwo reinkommt, dass man da eher mal die Ellbogen ausfährt und sich vielleicht ungebührlich benimmt.
Also Ellbogen ausfahren finde ich ja nicht schlimm, aber ich weiß genau, was du meinst. Da gibt es leider ein paar sehr negative Beispiele. Mein lieber Christian, die Abschlussfrage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Den es schon gibt?
Den es schon gibt oder den du dir ausdenken kannst?
Great Expectations.
Great Expectations. Sehr schön. Great, also privat oder beruflich?
Beides. Also ich bin ja, wie du weißt, sehr glücklich privat mit meiner Frau, meinen Kindern in meinem Haus. Da bin ich wirklich, da kann es nicht besser werden. Aber beruflich, wir haben jetzt das Corona-Jahr genutzt, sollte eigentlich unser, also ich rede jetzt von wir, unsere Firma, meine Partner, meine Kollegen, die mit mir arbeiten. Wir hatten sehr viel vor für dieses Jahr und es ist jetzt alles ein bisschen ins nächste Jahr geschoben. Und wir haben aber das Jahr genutzt, das alles noch besser aufzustellen, noch besser aufs kreativ nochmal drüber zu gehen. Also ich freue mich total auf 2021. Ich hoffe, dass es möglich ist, einigermaßen normal zu arbeiten unter den Bedingungen. Und wenn ich nächstes Jahr 300 Tage arbeiten muss, dann mache ich das gerne, weil ich habe wirklich die Schnauze voll vom Wegsein vom Set und rumsitzen und warten, dass es endlich weitergeht.
Ich drücke dir die Daumen, ich freue mich auch drauf. Und Christian, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
Ja, bitte, hat Spaß gemacht.
Danke dir, Christian.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltung streamen zu jeder Zeit, an jedem Ort.